Ja. Ja, du kannst aber loslegen, alles andere können wir online regeln. Oder gibt es noch Geheimnisse?
Die Stussbärchis. Der Podcast mit Herz und Hass. Von und mit Danny und Rocco. Wir wünschen allen ZuhörerInnen viel Spaß mit der neuen Folge.
Hallo.
Prost, hallo.
Prost.
Hör mal, weißt du, mit wem ich das letzte Mal Bier getrunken habe?
Mit mir.
Als ich Bier getrunken habe?
Ich sag es dir.
Ja, mit dir. Das ist jetzt 2 Wochen her, ne?
Ja.
Seitdem habe ich kein Alkohol getrunken und das nächste Bier, was ich trinke, trinke ich wieder mit dir.
Ja, was?
Und mit euch natürlich. Aber Prost.
Ja, Prost. Ich habe mir ein leichtes alkoholisches Getränk, ein Naturradler. Prost.
Prost. Das ist wahrscheinlich Gösser, oder?
Nee, das ist lecker.
Ich dachte, es wäre Gösser. Naja.
Es ist Gösser.
So kann man sich vertun. Aber es tatsächlich, ich habe 2 Wochen, ich habe euch ja letzte Woche in der Folge gesagt, ich bleibe nüchtern und so. Ich habe jetzt fast 2 Wochen nicht getrunken.
Ja, ich habe auch das letzte Mal wirklich so richtig auf dem Meti-Festival gebechert. Ja.
Und wenn man Jello Biafra und Mojo Nixon zuhört, die sagen, Beer ain't drinking, habe ich 2 Wochen nicht getrunken, nämlich da habe ich ja Wein getrunken. Ich erinnere mich ja noch an den Wein.
Ja, nee, an den Becher Wein, aber das können ja unsere Zuhörer dann noch in der Sonderfolge hören, die jetzt irgendwann auch in den nächsten Tagen erscheinen wird. Ich bin da noch ich habe gestern eine Folge rausgebracht. Ich muss jetzt, glaube ich, noch 2 Folgen schneiden. Und dann sind wir auch wieder auf dem aktuellen Stand. Und also die Folge, die wir jetzt gerade hier aufnehmen, die erscheint dann logischerweise dann danach. Aber dazwischen gibt es dann nochmal diese Live-Folge, von der wir beim letzten Mal schon geredet haben, wo Rocco und ich uns auf dem Festival in Düsseldorf getroffen haben. Und einfach mal das Telefon auf dem Tisch mitlaufen lassen haben, während wir gepodcastet haben. Mit der Unterstützung vom schönen Guido.
Schöner Guido. Schöne Grüße an den schönen Guido. Weißt du, jetzt habe ich einen Ohrwurm. 7 Becher Wein können manchmal gefährlich sein. Lalalala. Roland Kaiser, ist das Roland Kaiser?
Okay, keine Ahnung, das ist scheiße.
Ja, das ist super. 7 Fässer Wein können manchmal die Rettung sein. Okay.
Es ist heute wieder so drückend warm draußen. Deswegen habe ich vorhin echt so gedacht, ich wollte eigentlich noch los und mir echtes Bier holen. Da meinte meine Frau, du hast doch noch unten noch Naturradler im Kühlschrank. Da dachte ich, das ist eine gute Idee. Ich hatte 2 Dosen, hat mir meine Frau eine Dose geklaut, jetzt habe ich noch eine. Schön, aber egal, schmeckt auch.
Bei mir hat so gerade ein bisschen Kraxen in der Leitung. Es liegt aber wahrscheinlich an mir, ne?
Also hier kommt das eigentlich sehr sauber an. Wir haben ab und zu so kleine Ausfälle gehabt bei den Podcasts, aber da können wir auch nichts dafür. Das ist halt
Internet.
Das Internet, genau.
Aber du hast recht, hey. Schwitzt du dann auch so, wenn es so drückend schwül ist?
Ja.
So, dass hier Joghurt umrühren schon Sport ist?
Ja, schon wenn ich dran denke, fange ich an zu schwitzen.
Ja, ja, richtig schön mit Arschwasser.
Ja, bei mir ist das Problem, ich habe meinen Kopfhaar wieder auf die Länge 0 reduziert. Und dann sind das teilweise, wenn das wirklich richtig drückend ist, sind das Sturzbäche, die mir dann wirklich vom Kopf runterlaufen. Das hasse ich auch wie die Pest.
Ja. Oder Arschwasser kann man auch Ritzenschwitz nennen.
Ja.
Ritzenschwitz finde ich auch eine gute Sache.
Aber Arschwasser geht eigentlich so. Bei mir ist das wirklich mehr so.
Nee, ist mir gerade. Ich habe dir gerade geschrieben hier, Danny, ich bin noch kurz auf Klo. Hier Pipi habe ich dir geschrieben.
Ja,
ne?
Aber war ja AA. Ne?
Und ich kam ja gerade erst zur Tür rein. Also bin ich direkt dann links in dieses kleine Gästetoilette, Hose runter, mich hingesetzt und gemerkt: Shit, da ist doch der obere Deckel drauf.
Schön auf den Deckel gesetzt.
Habe ich ihn voll auf den Deckel gesetzt. Da habe ich gedacht, shit, den muss ich jetzt sauber machen. Gründen.
Oh.
Also nur alles nur. Nicht so schlimm wie. Boah, jetzt habt ihr Kopfkino. Nicht so schlimm wie in eurem Kopfkino. Nee, alles in Ordnung.
Nein, es ist viel, viel schlimmer.
Nein. Farblos.
Ja, schön.
Und trotzdem möchte ich hier gerne einen hygienischen Status bei mir. Haben.
Alter Herrenarsch.
Sieben Fester weinen können, Mann. Okay, jetzt ist es Roland Kaiser, das google ich sofort.
Ich weiß es doch nicht, ich kenne so einen Schrott nicht.
Das ist mein, ich habe ja mal davon erzählt, dass wir mal zu, ich habe dir das, glaube ich, privat erzählt, aber ich mache es nur ganz kurz, ich werde nicht tief eingehen, dass wir uns mal als Freunde so ein kleines Chalet in so einem Chaletpark, also so ein Ferienpark, so ein ganz kleines Häuschen mit 3 Schlafplätzen geholt haben, aber mit dem Freundeskreis. Ich glaube, es waren 4 Schlafplätze plus noch ein extra Schlafplatz und also so ein Bonusschlafplatz. Und wir waren 16 Leute in diesem kleinen Chalet und haben etappenweise geschlafen. Es war wirklich eng und es war eine sehr, sehr lustige Fahrt, die wir da gemacht haben. Und da hat jemand, damals hörte man Kassetten und da hat jemand ein Mixtape gemacht, immer mit guten Punkliedern und dazwischen waren immer wieder, entweder hat er Einspielungen, Worteinspielungen aus irgendwelchen Talkshows oder halt hin und wieder ein Schlagerlied dazwischen gehabt. Und der hat seine Compilation Prolig genannt und so fühlte sich die Fahrt an und da war 7 Fässer Wein.
Ja, schön.
Und das war da drauf von Roland Kaiser. Ja! Mein Ohrwurm des Tages, Roland Kaiser. Gut.
Ja,
der lebt noch, ne?
Meine Güte. Ja, er lebt noch, echt?
Ich dachte, das ist richtig scheiße. Er lebt noch. Also nicht, dass er lebt, sondern das andere Lied. Nun gut, ich bin kein Schlager-Fan, das habe ich in einer anderen Folge schon
nicht.
Mal
verdeutlicht. Ich habe das auch mal gehasst. Ich habe früher ja ganz viel auf so Festivitäten gearbeitet, so als Sicherheitskraft, Security, war das nicht wirklich heute, also ich war jetzt nicht einer, den man da irgendwo, obwohl Einlasskontrollen habe ich auch gemacht, aber das war dann eher so auf Techno-Partys, aber so auf Vereinsfeten und so weiter, wo man dann irgendwo an Notausgang gesetzt wird, dass dann nicht irgendwelche Leute rein und rausrennen, weil sie irgendwie rauchen oder bumsen wollen und da lief dann halt auch mal diese ganze furchtbare, diese Partymucke, ne?
Naja, kann ich nicht leiden.
Also nee, ich auch nicht. Ich hasse das wirklich. Das ist so Musik, die macht mich auch aggressiv, weil das einfach so stumpfe ja. Mucke und stumpfe Texte ist und naja.
Was ich wirklich bedenklich finde, das wäre schon fast ein Hassthema, aber habe ich gar nicht, dass bei uns zumindest hier die Stadt Aachen, wenn die sagt, hey, wir geben da mal richtig Geld für Kultur aus, für ein Kulturfest, was machen wir? Machen wir Aachen-Olé-Schlager-Festival. So, wenn von der Stadt aus irgendwie was kommt, lass uns nochmal irgendwie was Kulturelles machen, geht es wirklich, also auch war ja die Idee, der Tivoli war ja ein reines Fußballstadion und aus Geldgründen wurde überlegt, das auch anders zu nutzen und dann waren dann, ja, da machen wir doch da Kulturveranstaltungen und die ganzen Vorschläge waren nur Schlagerscheiße.
Ja, da lässt sich halt Geld machen, ne? Das ist ja, halt das Ding.
Da, genau, und das ist halt wirklich,
das kostet halt nichts. Du nimmst irgendeine abgehalfterte Coverband. Das sind ja meistens irgendwelche so.
Nee, da kommen schon die Originalen. Da kommen schon die, wie heißen sie denn? Peter Kraus. Nee, nicht Peter Kraus.
Die Krause.
Ja, genau. Also kommen, sollten schon die Originale kommen. Und diese la, 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 la. Hermes Hausband. Also ich weiß, Zuhörerschaft, ich weiß, das ist nicht das Original, das ist das Cover vom Cover. Ist mir klar, ne? Aber die Hermes Hausband, solche Sachen, wo ich denke, das braucht niemand. Aber also, tatsächlich falsch rum, falsch gedacht. Ich bin die Minderheit. Alle gehen dann da, also nicht alle, aber es ist voll dann sowas ausverkauft. Im WhatsApp-Status siehst du von ganz vielen Leuten, die da so hingehen und sowas cool finden. Und ich denke, alter Mann, das ist
ja,
doch...
ich habe damit auch so, das ist so ein bisschen so Musiker-Ehre. Wir haben ja, unser alter Schlagzeuger, der bei uns war, der hat ja auch in so einer Band gespielt. Das heißt, das kam durchaus vor. Freitagabend Bremen Rumble Militia, Punk und Metal. Und am Samstagabend um 20.15 Uhr atemlos durch die Nacht auf irgendeinem Schützenfest. Wo ich auch ziemlich gesagt habe, ich so, Alter, wie kannst du das als also, ja, ich verstehe das, du kriegst dafür Geld für den Auftritt und die kriegen ja auch, also diese Coverbands, die kriegen ja auch nicht wenig Geld, ne? Die kriegen richtig Asche. Ne? Also da kannst du, deswegen gibt es auch so viele davon, also auch oder so viele gute auch davon, weil die halt eben davon leben können, weil die halt wirklich 4-5-stellig am Wochenende dann Gagen kriegen. Gut, die müssen dann auch 4 Stunden spielen oder sowas, ne? Aber die spielen halt nur so einen Schrott. Diesen ganzen Cover-Rotz halt und so weiter. Ne? Und ich hab da. Und dann also auch noch so Schrottmusik. Aber ich hab generell so einen Hass auf Coverbands. Weil du machst ja im Endeffekt dann Geld mit Songs, die du nicht geschrieben hast. Das ist so eine Musikerdenke bei mir, weißt du? Ich kann das verstehen, dass es Leute toll finden. Jetzt hier, Rammstein, Linkin Park, Kiss, Ozzy, Motorhead, da gibt's ja tausende, Slayer, da gibt's ja tausend verschiedene Coverbands. Die sind auch gut und die treten ja teilweise auch bei den großen Festivals dann so als Warm-up-Bands dann so am Donnerstag oder Mittwoch dann auch auf. Und die werden doch abgefeiert, auch zu Recht, weil die können das ja spielen und das geht ja teilweise sogar so, wir sind die offiziell lizenzierte Coverband von Rammstein oder weiß der Geier was oder Rammstein fällt mir jetzt so gerade ein, weil ich dieses Plakat von, wie heißt die offizielle Band? Feuerengel.
Ja, das weiß ich nicht.
Feuerengel.
Ja, wie heißt die?
Feuerengel.
Will ich gar nicht wissen.
Und da sind, das Witzige ist, bei Feuerengel ist, glaube ich, sogar der einer aus der Original-Crew, ich glaube, einer, der da die ganzen Pyros am Anfang bei Rammstein immer mitgemacht hat, der ist jetzt wohl auch bei Feuerengel. Aber das ist das Halbwissen jetzt. Aber sowas gibt es halt eben auch oft. Aber ich selber als Musiker, ich finde sowas albern und ich finde es cool, wenn man mal so einen Song covert, so als Band, so sagt so, ah, hier, wir suchen uns jetzt mal irgendwie, keine Ahnung, irgendeinen Song aus, den wir gerne covern möchten, weil der auch in das momentane zeitliche Geschehen irgendwie reinpasst, so. Wir überlegen gerade, Fuck the USA zu covern von Exploited. Das ist auch schon so das höchste der Gefühle. Wir selber haben auch keine Cover-Songs in unserer Setlist.
Warum macht ihr nicht Americans Are Cool von Spermbirds? Finde ich super.
Weil ich glaube, die Hälfte unserer Band nicht so dolle auf Spermbirds abgeht.
Ja, okay.
Also, aber egal, das war jetzt mal nur so ein Plausch so aus.
Ich wollte eigentlich nur der Zuhörerschaft einen guten Musiktipp zwischendrin so heimlich einindoktrinieren.
Ja.
Mir ist doch scheißegal, was ihr spielt.
Ja, ich bin leider jetzt nicht dazu gekommen, aus zeitlichen Gründen, aber ich glaube, in der nächsten Folge könnt ihr euch auf eine kleine neue Rubrik freuen, die dann hier im Prolog auch abgespielt wird.
Ich bin gespannt.
Ja, es werden die kurze Einspieler, und zwar werden es Short Stories von unserer Band, die El Stusserinos.
Aber erstmal geht's wieder ins Lager. Hi, El Stusserinos, wie geht's? Wir sind zurück, die Stussbärchis. Und die El Stusserinos. Irgendwann wird Stussbärchis nur noch bekannt sein als der Podcast, der damals die El Stusserinos rausgebracht hat, die jetzt Megastars sind. Also, wir sind der Begleitpodcast von den El Stusserinos. Die spielen Musik, wir reden Stuss, wie unser Name schon sagt. Und zuerst erzählen wir euch nämlich alles, was uns auf den Sack geht. Dann sind wir das schon mal los. Dann haben wir quasi den Rucksack des Sackgehens ausgezogen und das ist irgendwie so ein bisschen wie eine Beichte. Danach geht's ja besser. Nur viel cooler als eine Beichte. Und besser aussehen und besser riechend. Und danach erzählen wir euch etwas Nettes. Ein Lifehack. Tipps, Tricks, irgendwie sowas in diese Richtung. Und dann erzählen wir dir ein vom Früher, was wir da so erlebt haben, wie wir das so wahrgenommen haben. Vielleicht findest du dich da wieder. Zwischendrin wird gerübst und gelacht und alles zusammen, Deckel drauf, einmal rumgerührt, kurz auf heißer Flamme geköchelt, das sind die Stussbärchen.
Halt, aber nicht zum Überkochen bringen, das ist ganz, ganz wichtig. Nur manchmal.
Ja, da hilft es zum Beispiel, jetzt kommt direkt so ein Lifehack, so ein Kochlöffel quer über, also wenn der Deckel nicht drauf ist, einen Kochlöffel quer über den Topf zu machen, dann kocht es weniger schnell über.
Schön.
Wenn du einen Deckel drauf hast, bringt das ja nichts. Dann ist es ja total verrückt.
total verrückt, wie auch diese Band, die uns begleitet und uns auch suggeriert, wir haben den Funk in der Tasche und den Punk im Gepäck. Und diese Band spielt jetzt auch ihre letzten Akkorde. Sie geben mir gerade, Hossi gibt mir gerade das Zeichen, dass ich hier den Masterregler am Mischpult runterdrehen soll, weil jetzt...
Yo, oh, ich gähne übrigens, weil ich tierisch viel gearbeitet habe. Ich bin voll guter Laune, voll psychischer Energie, voll wenig physische Energie nur noch übrig, ne? Für euch reicht es. Ja, wir können loslegen.
Wir können loslegen, gut. Jawohl, hoch damit und raus mit ihnen und raus mit dem Frust und raus mit der Wut und raus mit den Dingen, die uns ja so zur Weißglut bringen oder die uns irgendwie irritieren oder vielleicht auch so ein bisschen auch am Kopf kratzen lassen. Ja, und ich muss ganz ehrlich sagen, mir ging das jetzt in der letzten Woche extrem so, weil ich bin durch das liebe Internet gewandert und brauchte Rat vom Internet. Man kennt das ja so, wenn man Geld ausgeben will oder wenn man irgendwo hingehen will, da gibt's überall so Rezensionen. Und oh boy, das ist ja meine Güte, also ich habe schon lange keine Rezensionen mehr gelesen, aber das ist ja teilweise ein absoluter Fiebertraum, was da los ist. Also jetzt mal so ein Beispiel ich brauche einen neuen Monitor. Ich habe ja zwei Monitore und die funktionieren zwar noch, aber sie segnen so langsam dann doch so ein bisschen das Zeitliche. Vor allen Dingen, das sind halt noch Monitore, die wie nennt sich das? Die von der Bildwiederholungsfrequenz bei 60 Hertz liegen. Und das ist nicht so, wenn man wirklich viel davor sitzt, ist das schon ganz angenehmer, wenn man so eine etwas höhere Bildwiederholungsrate hat. So, ich glaube, der bei uns im Büro hat, glaube ich, 120 Hertz oder sowas. Und das merkt man wirklich, dass die Augen dann nicht so schnell müde werden. Deswegen habe ich gesagt, ich will mal gucken, was es da so für Optionen gibt. Ich hatte eigentlich schon mal welche in Augenschein genommen, aber ich möchte eigentlich mal ganz gerne eine andere Marke ausprobieren, weil ich jetzt zu lange mich auf die eine Marke oder die Marke, die jetzt auch hier stehen habe, so fokussiert habe. Und naja, dann habe ich halt geguckt und ist auch jetzt egal, ob du beim großen Online-Versandhändler guckst oder bei den Fachhändlern guckst. Also die 5-Sterne-Bewertungen sind bis auf so ein paar, die dann auch echt gemeint sind. Also kannst du die teilweise gar nicht ernst nehmen, weil ich habe das wirklich bei dem einen Händler gehabt, da stand drinne, ich habe es noch nicht ausprobiert, aber die Verpackung ist toll, deswegen 5 Sterne. Und ich so, was?
Das ist ja wohl irgendwie was? Denke ich.
Das ist ja wohl irgendwie ein bisschen bekloppt oder was ich auch hatte, wo man dann erkennen konnte, dass die Rezension gar nicht von einem Menschen geschrieben wurde, sondern von der AI, wo dann irgendwie stand, ja, das Gerät ist ganz top und bla bla bla, wenn du weitere technische Details hinzufügen willst, musst du auf das nächste KI-Sprachmodell updaten. Da stand auch in der einen Rezension drin. Dieses KI-Sprachmodell kann nur die Grundbegriffe von dem Produkt erfassen. Irgendwie sowas in der Art stand das da. Ich hab das jetzt nicht mitgeschrieben. Ne? Naja, oder was auch ganz oft ist, dann bei den 1-Sterne-Rezensierungen, Post kam zu spät oder Paket wurde gar nicht zugestellt, deswegen kriegt das Produkt 1 Stern, wo du denkst so, ey, nee, das ist Quatsch. Ja, und genauso ist es auch bei Rezensionen von Restaurants. Ich war mit der schönen Aufgabe betreut worden, dass ich ein Firmenessen organisiere. Und ich war seit Ewigkeiten nicht mehr da essen, wo wir essen gehen wollten. Und habe mich dann dementsprechend durch die ganzen, ist das Yelp oder sowas? Ich glaube, Yelp ist das, ne? Das ist,
ich kenne mich da nicht aus.
Restaurant, ja. So Restaurantbewertungsportal. Oder Google Local Guides oder so ein Quatsch und dann halt auch dann so, ne? Essen war super, aber Kellner unfreundlich, deswegen nur 3 Sterne. Und du musst dich da wirklich mal erst dann durchlesen und denkst dann, so die Quintessenz brauchst, also für diese, wo man eigentlich denkt, so, eigentlich ist da so eine Sternebewertung oder meinetwegen auch eine Punktebewertung, eigentlich ist das doch ein tolles Barometer, um eine Sache oder eine Dienstleistung, ein Restaurant irgendwie irgendwie wunderbar zu bewerten, sodass andere Leute sich daran wirklich ein gutes Beispiel nehmen können. Aber ne, also das hat in den letzten Jahren anscheinend so überhand genommen, dass da so viel Fake-Kram dazwischen ist oder so viel gekaufte Bewertungen. Du kommst gar nicht mehr drum herum. Wenn du wirklich dann vorhast, dir was zu kaufen, dann suchst du dir das Produkt oder das Lokal in dem Fall dann aus und dann liest du quer durch die Bewertungen. Teilweise bist du damit dann stundenlang beschäftigt und dann guckst du vielleicht, also so war es dann bei Monitoren, guckst dann vielleicht auch nochmal auf YouTube, ob da irgendeiner oder ob es da ein paar Tests zu gibt, um zu gucken, dass das Ding auch wirklich die Funktion hat, die man halt eben gerne haben möchte, oder dass es halt eben von der Darstellung halt eben so ist, in dem Fall eines Monitors, ob wie man das halt eben ganz gerne haben möchte und so weiter und so fort. Dann so ein Video ist ja dann, besonders bei so Produktkauf, ist ja dann doch ganz, ganz hilfreich. Ne? Aber diese eigentliche Rezensierung bei Händlern, die kannst du komplett in die Tonne werfen. Das regt mich auf, das finde ich scheiße. Und ich würde mir auch wünschen, dass da bei den Händlern, dass da wirklich ein, ich weiß gar nicht, ob das machen die wahrscheinlich nicht, dass sie halt irgendwie da so ein Team hinsetzen würden, die da mal wirklich so ein bisschen rausfiltern wollen. Was ich auch bei einem Restaurant gesehen habe, wenn sie unserem Kellner eine 5-Sterne-Bewertung auf Google zeigen, dann kriegen sie einen kostenlosen Kaffee.
Ja, genau.
Das finde ich einfach nur, finde ich einfach nur erbärmlich.
Dann bringt es ja gar nichts.
Nee, ist Quatsch. So, und das finde ich halt, das regt mich halt irgendwie auf. Ich bin auch der Meinung, dass das vor einigen Jahren noch nicht ganz so extrem war. Ja, es gab auch schon immer diese gekauften Bewertungen, auf besonders bei Amazon. Aber wie gesagt, diese Quatschrezensierung. Ich meine, wenn es der Hildegard Orgon Akkumulator ist, dann den kann man auch quatschhaft dann bewerten. Aber wenn das wirklich ernsthafte Produkte sind, oder wenn man vielleicht auch sagt, so, ich möchte jetzt hier bei so Kaffeemaschinen oder auch bei Zahnbürsten, ich will jetzt mal gucken, so ein Billiganbieter jetzt nicht unbedingt das Original kaufen, weil das Original kostet irgendwie das Zehnfache. Und ich will halt mal gucken, dass ich da jetzt von dem Billigen dann trotzdem ein gutes Produkt erwische und nicht irgendwie Schrott erwische. Das Thema hatten wir auch schon mal, dass man irgendwie was kauft, dann ist das irgendwie der absolute Müll. Man benutzt das einmal und denkt sich, nee, das kann ich gar nicht benutzen, dann schmeißt man es weg und kauft dann doch wieder das Original. Das ist halt irgendwie, ja, das ist halt irgendwie echt für den Arsch. Also, es sei denn, ich kaufe bei Temu, da kostet es eher so ein paar Cent.
Kaufst du bei Temu? Ich habe das noch nie gemacht.
In der Tat. Okay. Wir haben, was man bei Temu wirklich wunderbar kauft.
Ich judge dich nicht.
Was man bei Temu wirklich wunderbar kaufen kann, sind zum Beispiel so Haustiertreppen für Sofas oder Betten. Die kosten dann nur so 20 Euro. Die kosten, wenn du die hier im Laden kaufst, kosten die, keine Ahnung, um die 100 Euro. Da kosten die 20 Euro, gut, die stinken dann wie Hunde, die musst du erstmal eine Woche auf den Balkon stellen, bis sie nicht mehr stinken. Das ist wunderbar. Und was ich wirklich häufig oder was ich schon des Häufigeren jetzt mal auf Temu gekauft habe, sind so Tupperdosen oder sowas in die Richtung. Weil 20 Tupperdosen für 10 Euro, das ist das gleiche Plastik, was ich auch beim Aldi kriege, dann für den doppelten Preis. Aber das ist mir dann auch relativ egal.
Möchtest, also du tust dein Essen in diese...
Nee, Essen nicht. Okay. Zum Beispiel, packen da zum Beispiel, oder ich habe, als ich jetzt hier mein Werkzeug aufgeräumt habe, ich habe mir zum Beispiel so 20 Dosen gekauft, um meine Schrauben da zu sortieren oder Werkzeug da rein zu sortieren und so weiter. Nein, Essen packe ich nur in, Essen muss schon Lebensmittel echt sein. Da bin ich schon sehr eigen. Und da bin ich auch sehr glücklich, dass... das Schwiegermutter irgendwann mal so eine Tupperware-Affinität hatte und wir ganz, ganz viele Sachen von Tupper haben.
Ja, genau.
Ja, aber nicht selbst gekauft, die wären mir zu teuer.
Jetzt muss ich überlegen, was kann ich denn dazu beitragen? Ich habe ja selbst schon mal so eine Rezession geschrieben hier, ihr wart alle dabei.
Ja, bei dem Restaurant, ne?
In diesem Restaurant, ansonsten schreibe ich sonst immer nur wenn mir, ich schreibe Rezessionen eigentlich nur, wenn es mir irgendwo besonders gut gefällt oder irgendwas besonders toll ist. Aber ich bin meistens zu 95% zu faul. Da bewerten sie unser Produkt. Ja, nee, mach ich nicht. Ja, mach ich morgen. Hoffentlich stehen die ganzen Firmen nicht morgen alle vor meiner Tür und sagen, hey, du wolltest das auch noch bewerten. Hast du gesagt, machst du morgen. Macht alle gleich, also dann wäre der Tag um.
Also ich bewerte eigentlich auch ganz selten. Ich glaube, der einzige Laden, wo ich mal auch eine etwas längere Bewertung geschrieben habe, das war aber hier beim Musikhaus Thomann.
Mhm.
weil das war aber auch ein recht neues Produkt. Und ich glaube, da stand dann auch, wenn sie die erste Rezensierung schreiben, dann gibt es irgendwie 10 Euro Gutschein oder wie so ein Quatsch.
Naja. Aber
da konntest du halt auch die negativen Sachen reinschreiben. Das war jetzt, ne? Nicht so, sie müssen eine gute Bewertung schreiben, um 10 Euro Gutschein zu bekommen, sondern irgendwie sowas war das, aber das ist auch schon Ewigkeiten her. Ja, Rezensierung bei Thomann, ich glaube, die werden moderiert, weil da ist ganz selten wirklich kompletter Bullshit drin. Vor allem, was bei Thomann auch ganz interessant ist, dass du da, auch wenn du auf der deutschen Webseite einkaufst, dass du dann auch oft Rezensierungen aus dem Ausland bekommst. Ne? Das dann ist dann so die Landesflagge England und dann ist das steht auch so, ja, ist übersetzt aus dem Englischen und dann kann man sich da wirklich auch nochmal besser ein Bild von machen. Also speziell, wenn es so um Ersatzteile geht, so bei Instrumenten oder bei Verstärkern. Da ist das dann wirklich sehr interessant, weil der Deutsche neigt dann dazu, das Ganze irgendwie mit einem Messgerät und einem Akustiklabor auseinanderzunehmen und sagen, ja, da fehlt im 100 Kilohertz-Bereich eine Quint. Und der Engländer schreibt, klingt gut, klingt zwar nicht ganz so wie das Original, aber wenn man alle vier Lautsprecher austauscht, dann klingt es eigentlich sehr geil. Und man kann den Unterschied dann eigentlich nur noch wirklich mit Kopfhörern feststellen. So nach dem Motto. Nee, aber Rezensierung ist aus der Hölle und ich wünschte mir, das wäre etwas zuverlässiger. Mic Drop.
Ja, ich kann gar nicht so viel dazu sagen. Das ist also alles, was ihr wisst, was ich an Rezensieren so alles, tun habe, wisst ihr schon. Ihr. Alles, was ihr wisst, wisst ihr. Nee, ich habe einen anderen Hass. So, ey, ich habe heute übrigens hier meine Ramipril vergessen. Hoffentlich rege ich mich nicht zu sehr auf. Das ist ein Thema, wo ich mich sehr aufregen könnte.
Trink doch lieber noch ein Birol.
Ein Birol. Prost.
Fünf Bier ersetzen eine Ramirol.
ihr wisst alle, ich bin ein Freund von Gamification des Lebens. Gib mir für irgendwas, keine Ahnung, gib mir für irgendwas Punkte oder ein Level up, dann staubsauge ich auch dafür oder was weiß ich, ja. Also ich mag ja ganz gerne, wenn das normale Leben ein bisschen mehr so ist wie ein Computerspiel mit Looten und Leveln. Was ich aber überhaupt nicht gerne mag, ist Folgendes, nämlich da wird das nämlich ad absurdum geführt. Ich war ja auf der Gamescom.
Warst du?
Ich war, ja.
Hast du Miriam getroffen?
Ja, klar. Ja klar, die hat sogar Kellerabend und Stussbärchis Aufkleber verteilt. Wir müssten gerade einen Zuwachs an Zuhörerschaft bemerklich haben, weil sie sagte, die ganz viele kommen und sagen, die finden das Design der Aufkleber sehr schön. Hatte sie erzählt.
Was, wie finden die das?
Schön. Also ich war 4 Tage auf der Gamescom.
Du warst 4 Tage auf der Gamescom?
Und am 4. Tag bin ich dann morgens aufgestanden mit meinem Sohn, der auch riesen Fan ist und mögen ja ganz viel davon, aber da war ich wirklich, bin ich dann morgens aufgestanden und dachte, boah, jetzt wieder dahin, oh nein. Aber jetzt freue ich mich schon auf nächstes Jahr. Na, Gamescom mag ich sehr gerne. Ich mag,
mir wäre das für viele, voll.
Ja, für viele ist dieses ganze Input laut und blinky-blinky und so. Das macht mich wirklich ruhig. Ich habe da wirklich Spaß gehabt. Und natürlich auch, kommt ja, sage ich vielleicht gleich im positiven Bereich 2, 3 Sätze zu, aber ich werde zum Negativen was sagen. Und zwar zum Stand in, falls ihr da wart, in Halle 10.1, die gute alte Bundeswehr. Und ich möchte jetzt nicht das Fass aufmachen, ist eine Bundeswehr überhaupt nötig? Sind Soldaten Mörder, ja oder nein? Denn da könnten wir lange diskutieren. Ich habe in meinem Bekannten- und Freundeskreis Leute, die wirklich da eine extremere Meinung haben. Meine Meinung ist, es muss ja geben. Ich mag gerne wenn wir schon eine Armee brauchen, eine mündige Armee und hoffentlich so viele schlaue Köpfe da so wie möglich. Also das will ich gar nicht jetzt hier so pauschal in Frage stellen. Das ist aber auch schon, das Thema allein ist ja auch schon krass, ne? Da habe ich letztens gesehen, jetzt schweife ich ab, aber ich schweife, haltet euch an dem Punkt fest, jetzt schweife ich mal kurz ab. Ich habe letztens im Social Media ein Video gesehen, wo halt ein Haufen Bundeswehrmenschen einen langen Marsch oder irgendwas gemacht habe Und die haben aus Solidarität zu irgendwelchen Leuten aus ihrer Einheit, ich kenne mich da nicht so aus, die irgendwie, die homosexuell sind und dadurch halt blöd angemacht wurden, haben die sich alle halt einen Regenbogen-Patch gemacht, die ganze Einheit. Und davon gab es halt einfach von diesem langen Marsch oder wie auch immer, gab es halt dann Aufnahmen, wie die durch eine Stadt ankamen, ne, und dann diese ganzen Kommentare darunter, hey, zum Kotzen. Ja. So, und davor soll Putin Angst haben und LGBT, DTPT, und wie auch immer, ich krieg's gerade nicht hin, genau. Ich habe Bier getrunken, Q raus aus der Bundeswehr, das sollen harte Männer sein und dann tragen die sowas und, weil wie auch immer, ey, peinliche Kommentare. Ich finde es eher, ein schönes Zeichen, dass da auch in so Einheiten, in so solidarische Menschen sind, die füreinander einstehen und was weiß ich, das finde ich viel cooler. So, aber jetzt nochmal zurück. Wir gehen zurück zur Gamescom. Und was mich da wirklich, wirklich im Großen ankotzt, ist tatsächlich die Art und der Ort, wo Werbung für Bundeswehr, und Bundeswehr ist halt letztendlich, wenn es hart auf hart kommt, wenn es zur Landesverteidigung oder Ähnliches kommt, ist es ein tödliches Geschäft, das ist ein Kriegsgeschäft möglicherweise. Und für diesen Dienst an der Waffe, die Waffe, die tötet, beziehungsweise du kannst auch getötet werden, mache ich bitte keine Werbung in dem Bereich, wo es eigentlich um Spielen geht. Ja, ich liebe Ballerspiele, ich liebe Actionspiele, ja, und dann haben die aber diese Verknüpfung von Baller- und Actionspiele zum richtigen Leben und so Level up your skill tree und so, solche Sachen als Sprüche, ja, wo wirklich, hey Mann, das ist ernst, die Bundeswehr, Leute, das ist kein Spaß, kein Spiel, kein hey, kann ich da mitmachen und looten und leveln gehen, nee, da wirst du ausgebildet für Situationen, wo es anders ist als bei einem Computerspiel. Und da finde ich wirklich, die Gamescom ist meine Meinung, ist die falsche Stelle, da Werbung zu machen für, oder diese Art Werbung, wenn es dann wenigstens irgendwie was Realistisches oder wie auch immer, aber es wird halt geprotzt mit dem Material, mit der Ausrüstung, mit hey geil, komm mit ins Team, das macht voll Spaß, das ist wie Computerspielen. Das ist doch die Aussage, dass Krieg oder Kämpfen oder Dienst an der Waffe ist sowas wie Computerspielen. Gegenüber war Rheinmetall mit der gleichen Scheiße. Ja, ich diskutiere nicht, ob es das alles geben muss und sowas, ne? Können wir privat machen. Ja, also jetzt nicht zu sehr in die Politik gehen. Ich finde nur, dass die Gamescom der absolut als Spielemesse absolut falscher Punkt ist, um diesen Transfer von Actionspiel zur Realität. Das ist der falsche Punkt, um da Werbung zu machen und da Leute anzuheuern, da die ganzen Dummköpfe, also Entschuldigung, auch anzuheuern. Das ist, Leute, da müsst ihr euch was anderes einfallen lassen. Also auf der einen Seite Gamescom falsch, die da ausstellen zu lassen oder die da in dieser Art ausstellen zu lassen. Und bitte, Bundeswehr, denkt euch bitte was Vernünftigeres aus, was Realistisches oder was Themenpassenderes aus, um eure Arbeit zu präsentieren und vielleicht auch damit halt so die Möglichkeiten aufzumachen. Das klingt ja alles so wie, hey, wenn ich da mitmache, ich kann dann Führerschein machen, eine Ausbildung machen und ich kann sogar geil schießen, was mein Lieblingsding bei Fortnite ist. Ja, da fehlt mir die Verknüpfung. Das ist falsch. Das fühlt sich für mich so falsch an. Ich habe da einen Hals drauf und diesen Hals musste ich da jetzt loslassen. Danny, wie ist deine Meinung dazu? Hast du da eine Meinung zu?
Ich habe eine Meinung zu.
Ist das zu politisch, was ich gerade gesagt habe?
Ich finde das, also ich habe das jetzt ja nicht gesehen, also ich weiß jetzt nicht, nach was die gesucht haben. Ich kenne es aber, dass die auch eben gerade von dir erwähnte Waffenschmiede aus Deutschland, Rheinmetall, dass die irgendwann mal gezielt Gamer gesucht haben für ihr Drohnenprogramm.
Rheinmetall haben auch was mit Drohnen. Ich dachte, die sind ja halt hier Panzer, also hier der Puma und sowas. Und
die machen, glaube ich, alles Mögliche.
Okay.
Also,
Level up your skill tree. Weißt du, verstehst du, was mich daran ankotzt? So, das ist kein Spiel. Es ist ernst. Und dafür will ich Informationen auf ernster Ebene, auf informativer Ebene und nicht zu Kindern gehen und sagen, hey, das ist ganz ähnlich wie Fortnite.
Nee, ich glaube, das ist eher deine Interpretation dabei. Da geht es wirklich eher, glaube ich, um.
Na. Leute, sagt mir gerne die Meinung also, oder.
Ich sehe das jetzt nicht so dramatisch, ganz ehrlich nicht.
Ich fand's ekelhaft.
Nee, ich sehe das nicht so dramatisch. Also zumal ich auch nicht glaube, dass das wirklich so viele junge Leute triggert, die dann sagen so, oh geil, ich gehe jetzt zur Bundeswehr.
Ey, da standen auf jeden Fall immer Trauben von ganz jungen Menschen. Und ja, teilweise sind es halt auch genau die, wo du denkst, Mann, das ist ein Haufen Dummköpfe, die da stehen. Ich will, dass da Schlauköpfe hingehen und nicht Dummköpfe hingehen.
Das ist, weiß ich nicht. Also die Bundeswehr hat auch eine Menge Prügel abgekriegt, aber ich kenne durchaus da auch einige Leute, die da sehr langjährige und sehr, sehr erfolgreiche Karrieren hingelegt haben und die, bevor sie da waren, genau zu diesem Klientel gezählt haben, die, dass du gerade sagst, so, dass die Dummköpfe, die will ich da nicht haben, die sind dann aber da halt eben auf, was ist das Wort, ist auf links gedreht worden und haben dann wirklich, haben wirklich eine tolle Karriere hingelegt und haben auch innerhalb ihrer, also ich kenne einen, der hat 18 Jahre da gedient und jetzt habe ich auch mal erzählt, was der beruflich macht, ich habe das ja rausgeschnitten aus dem einen Podcast aus Gründen, aber wo ich auch zu dir sagte, so, dass der Typ mal so eine Karriere hinlegt, das hätte ich nie unterschrieben, nie, weil das war der absolute Oberchaot. Deswegen, also, es ist.
Nee, aber nicht an der Gaming-Messe. Mach das irgendwo anders. Mach das mal in der Karriere, keine Ahnung. Informationen über Berufsbilder, über was weiß ich. Wir haben hier auch hier so zack heißt hier so eine Messe in der Gegend, wo es halt um Beruf und Ausbildung geht. Und nicht dieses, hey, das ist ja genau das, was auch immer vorgeworfen, Gamern häufig vorgeworfen wird, hier eher mit Call of Duty und solchen Sachen. Das ist.
Ich glaube, das ist eher deine Interpretation davon.
Nee. Nee, ich glaube nicht. So sah das aus.
Ja, aber die wollen ja, natürlich sah das so aus, weil natürlich wollen sie halt eben auch die jungen Menschen erreichen, aber die stellen sich ja nicht hin mit der Broschüre und sagen, töten ist toll. Das machen die ja nicht.
Nee, die sagen aber, hey, töten ist, also das sagen die informell, töten also oder auf Menschen schießen ist so ähnlich wie Fortnite spielen. Und das ist
Nee, das ist deine Interpretation. Das ist deine Interpretation.
Was machen die denn da? Warum sind die auf einer Computerspielemesse, wenn das nicht das Ding ist?
Weil sie die jungen Leute sonst nicht erreichen.
Ja, dann so, aber was machen die dann auf einer Computerspielemesse? Können die
weil da junge Leute sind. Das ist doch bei allen, das ist doch bei allen Geschichten so. Natürlich sind die da, wo eventuell sie junge Leute an das Thema heranführen können.
Das ist doch dann aber am Thema vorbei. Das geht es ja, da geht es nicht drum. Da geht es gerade um Computerspiele und nicht um so sehe ich das. Das ist am Fehler, am Thema vorbei, die auf der Gamescom so.
Ja, weiß ich nicht. Die Gamescom ist zu groß. Das ist ja nicht nur eine Halle, wo in einer Halle Computerspiele aus. Das ist ja ein Riesending. Ja. Deswegen würde ich das jetzt nicht. Ich meine, Warum sind beim Wave Gothic Treffen und gibt es da eine Halle mit Sexspielzeug? Das ist ja genau das Gleiche. Hat auf dem Wave Gothic, hat mit Wave Gothic nichts zu tun. Verkauft sich da aber gut, weil das, weiß ich was, weil es halt eben in der Szene da auch Affinitäten vergibt für irgendwelche sexuellen Vorlieben. Aber das ist normal. Also das würde ich jetzt nicht so anprangern.
Doch, ich prangere das an und ich möchte gerne hier Zuhörerschaft, dass ihr da gerne mitdiskutiert. Könnt ihr gerne eure Meinung zu sagen? Hab ich hier wieder einen Hau oder versteht ihr es selbst nicht? Ne? Genau, wir können immer unterschiedlicher Meinung sein. Das ist hier ganz wichtig in dem Podcast, dass wir unterschiedlicher Meinung sein können und uns nicht dafür hassen müssen. Aber ich würde gerne, mich würde eure Meinung dazu tatsächlich interessieren.
Aber die Werbung für die Bundeswehr, die gab es auch schon seit eh und je, ne? Auch in Spielezeitschriften früher, ne? Da gab es immer dieses eine starke Truppe und so weiter, ne? Das gab es auch schon in den 90ern, ne?
Warum machen die denn Werbung in Spielezeitschriften?
Weil sie junge Leute erreichen wollen.
Warum machen die keine Werbung in der Bravo?
Weil die Bravo ein zu junges Publikum hat. Ja, und wahrscheinlich werden sie auch in der
keine Ahnung, bei Top of the Pops, ich weiß nicht, was es heutzutage so. Warum gehen die nicht hier aufs Rock am Ring?
Da werden da, also Rock am Ring weiß ich nicht, aber ich weiß, dass sie das bei anderen Konzerten, größeren Konzerten, dass da das Militär durchaus auch so einen Infostand hat, wo du dich informieren kannst über berufliche Zukunft und so ein Kram. Warum das so ist, kann ich dir nicht sagen. Aber wahrscheinlich genau aus den Gründen, weil die anders sonst solche Leute nicht erreichen. Und,
ich bin bald auf der Didakta, das ist eine Bildungsmesse, ne? Da guck ich mir an, ob die da auch irgendwo
ja,
sind.
Ja, wahrscheinlich sind die da auch, weil du kannst ja, das ist ja, das war eine Zeit lang, war das ja sogar sehr beliebt, dieses duale Studium bei der Bundeswehr zu machen. Da habe ich wirklich, da habe ich viele Leute in meinem Freundeskreis, die haben das gemacht. Die haben während der Zeit, bei der sie bei der Bundeswehr waren, haben sie halt eben dann auch studiert. Und die konnten, und das ist ja auch so, du musst ja, gut, jeder muss ja diesen komischen Grundwehrdienst da irgendwie dann machen, aber ob du dann wirklich irgendwo in Krisengebiet irgendwie geschickt werden willst und so weiter, das ist ja schon dann irgendwie noch so ein bisschen freiwillig. Ne? Also,
ja, ich bin gespannt, was die Zuhörerschaft dazu sagt.
Sie sagt überhaupt mal wieder was. Wir sind sehr still geworden in letzter Zeit.
Das sagen wir jetzt schon seit 3 oder 4 Folgen.
Ja.
Ich sehe hier noch immer, als du über Guinness gesprochen hast. Oder genau. Was war das? Da sehe ich ja noch.
Ja, aber
schreibt uns bei Discord an. Oder hast du mal bei Stuss@Stussbärchis geguckt? Ich habe da auch ehrlich gesagt.
Das läuft ja bei mir in meinen Outlook rein. Da ist auch schon lange nichts mehr. Aber ist auch nicht so wild. Es war Sommer, ihr seid alle ein bisschen mundfaul, das stört mich, also das stört uns auch in dem Sinne auch nicht wirklich, aber wäre trotzdem mal ganz schön, mal wieder so ein bisschen mehr was zu hören von euch.
Ja, besonders zu dem Thema interessiert es mich jetzt. Nee, es regt mich auf, ich hab noch Halt, ich brauche noch ein bisschen Harfenklang.
Ja,
gib mir die Harfe. Endlich nochmal ein richtiger, für mich Aufreger.
Erzählt, dass auf diesem komischen Festival der Neffe von Horst Steffen war?
Ich weiß gar nicht, wer Horst Steffen
ist. Unser neuer Trainer.
Ach, okay.
Sprach
auf welchem Festival?
Ja, bei Meti, wo wir gesoffen haben.
Ach, was.
Ja, da habe ich dann auch einer angequatscht. Da meinte so, du bist auch einer von der Bremer Truppe, oder? Ich so, ja. Ja, dann kannst du ja mal meinen Onkel grüßen, den Horst. Ich so, wen? Na, mein Onkel, den Horst. Der ist doch jetzt bei euch. Ich so, wir haben keinen Horst in der Band. Nein, nicht in der Band, bei eurem Fußballverein. Und das, ich war ja schon lange angebibbelt und dann ratterte das so mal. Ich so, Moment, ich so, willst du vielleicht sagen, dass du der Neffe bist von Horst Steffen? Doch, ist mein Onkel. Ich so, okay, das ist irgendwie cool, lass mal ein Bier trinken. Schöne Dinge im Leben, oder?
Schöne Dinge im Leben, ja. Was ist denn schön?
Ja, ich hab's letztes Mal schon so ein bisschen angeteasert. Ich habe ein Buch gehört, und zwar Andreas Eschbach, Die Auferstehung. Mhm. Na, also es ist so ein Roman, eine junge Frau verschwindet im brasilianischen Regenwald und ja, Jahrzehnte später taucht sie wieder auf. Und zwar unverändert, so als wäre die Zeit nicht wirklich so vergangen. Ne? Und ja, das ist so diesen etwas mysteriösen Opener, geht das halt in dem Roman Die Auferstehung los. Und schon so in den ersten paar Zeilen oder Seiten merkt man so, es geht um Wiederkehr, um Wiederaufleben von, ich sag jetzt mal vielleicht auch von Erinnerungen oder sowas und vielleicht auch so ein bisschen mysteriös. Und ja, ich hab's beim letzten Mal erzählt, das ist ein Roman, der jetzt dieses Jahr im Juli erschienen ist und letzte Woche als Hörbuch rausgekommen ist. Ihr könnt ihn auch alle auf Spotify kostenlos hören, denn es ist ein Roman, der ja so in gewisser Weise zur Welt der 3 Fragezeichen gehört, aber es ist kein Kinderbuch, sondern es ist eine Erzählung für Erwachsene. Es ist sehr reif und komplex und auch eine sehr atmosphärische Geschichte. Und unsere 3 bekannten Protagonisten aus unserer Jugend spielen da halt eben auch eine sehr große Rolle, denn ja, es geht wie bei 3 Fragezeichen-Romanen natürlich um Justus, Peter und Bob. Aber sie sind halt eben keine Hobbydetektive mehr. Sie leben auch teilweise gar nicht mehr in Rocky Beach, sondern sie sind jetzt erwachsene Männer, alle etwa Mitte 50. Und man hat ja vielleicht so, wenn man das so als Fan von der Serie kennt, auch vielleicht auch so eine gewisse Vorstellung, wo wären die denn, wenn sie jetzt Mitte 50 sind? Und ich war sehr erstaunt, dass der Autor das irgendwie so ein bisschen ganz anders, dass er die in so ganz andere Lebenssituationen gepackt hat, wie ich mir das halt irgendwie gedacht habe oder vorgestellt habe, weil ich halt mal gedacht so, Justus, das war so der schlaue Kopf, der große Denker, der Sherlock Holmes, der wird doch bestimmt irgendwie zur Polizei gehen oder irgendwie vielleicht auch selber dann Privatermittler oder sowas oder vielleicht beim FBI oder was. Nee, es ist halt was passiert und das hat ihm so ein bisschen so den Kopf verwackelt, sag ich jetzt mal einfach so, und er hat dann das gemacht, was man vielleicht auch er hätte erwarten können, er hat den Schrottplatz seines Onkel Titus übernommen, nachdem der halt eben gestorben ist. Die Tante Mathilda gibt's noch in dem Roman, ist 90 Jahre alt, ist sehr lustig geschrieben. Die anderen beiden Kollegen gibt's natürlich auch immer noch, der Peter. Man findet in diesen erwachsenen Charakteren so ein bisschen sich selber oder auch vielleicht auch so ein bisschen so gut. Ich sag mal so enge Freunde aus dem Freundeskreis so ein bisschen wieder, weil er wirkt halt wie jemand, der so ja zwischen einem sehr routinierten Leben und sehr, sehr vielen verpassten Chancen irgendwie so gefangen ist. Und jetzt nicht in dem Sinne ein Loser, weil er auch einen sehr erfolgreichen Job hat. Ich sag jetzt nicht, wo er arbeitet, aber ich war sehr erstaunt, dass da eine sehr große Firma mit Namen auch genannt wurde. Ja, und halt auch so ein Charakter, der halt wirklich sehr, sehr viele Selbstzweifel hat. Und Bob, wo man vielleicht gedacht hätte, so, der hat früher bei den drei Fragezeichen so viel mit Musik zu tun gehabt. Der ist doch bestimmt irgendwo im Musikbusiness gelandet. Nee, das hat auch nicht so funktioniert. Der ist aber schon ein Agent, aber er ist ein Agent für Literatur. Das heißt, er vermittelt Autoren zu interessanten Personen und so, dass die dann so, ich sag mal, so Biografien schreiben und so weiter und so fort. Also er hat den Sprung ins Berufsleben schon geschafft, aber ist auch irgendwie immer noch so sehr reflektiert und sehr analytisch, wie man das halt auch so von seiner Kinderrolle her kennt. Das, was halt eben das Ganze wirklich sehr interessant macht, die drei sind halt eben wirklich, wirklich älter geworden und das Älterwerden hat ihre Freundschaft auch sehr stark gekennzeichnet, denn sie haben sich so ein bisschen, oder sie haben sich, sage ich mal so, durch einen Schicksalsschlag mit Anfang 20 sehr, sehr stark verkracht und sind halt eben alle getrennte Wege gegangen. Und in diesem Buch geht es auch so ein bisschen so um die Bewältigung der gemeinsamen Vergangenheit und das wieder zueinander finden. Und das ist wirklich, hat der Andreas Eschbach wirklich ganz toll gemacht. Also, das der Auslöser für diese ganze Geschichte ist halt eben dieses Wiederauftauchen einer verschollenen Frau, die auch im indirekten Bezug zu im indirekten Bezug eine sehr enge Bindung zu den drei Fragezeichen, beziehungsweise zu Charakteren von der Vergangenheit oder von der Kindheit der drei Fragezeichen hat. Und es ist halt dann, es geht dann schon recht, recht schnell in so dieses klassische Drei-Fragezeichen-Schema. Wie kann das denn sein, dass die jetzt hier nach all den Jahren aus Brasilien zurückkommt, obwohl sie ja eigentlich ja da verschollen war und eigentlich auch für tot gehalten wurde? Es gibt dann auch so ein bisschen Mystery, ob da vielleicht dann höhere Mächte dann doch, ob es die dann vielleicht doch gibt, sage ich jetzt mal einfach so ganz, ganz, ganz grob gesagt. Und das wird wirklich eine sehr interessante Geschichte. Also das Hörbuch geht auch sehr lange, es geht, glaube ich, 14 Stunden.
Wo gibt's das?
Also bei Spotify.
Spotify, okay.
Also ich habe es gekauft, weil ich dumm bin. Ich habe es mir bei, ich hatte es gesehen, das ist bei Audible, ich habe so ein Audible-Abo, ich habe gesehen, das gibt's bei Audible, kostet dann einen so ein Guthaben-Ding da. Und dann dachte ich, ja geil. Da kann ich das hören und als ich dann durchgehört hatte und gucken wollte, ob es neue Folgen von drei Fragezeichen gibt, habe ich gesehen, scheiße, das ist auch auf Spotify komplett zu hören für umsonst. Aber das ist zu finden. Ich werde es auch verlinken hier in den Shownotes. Und Ja, das ist wirklich toll geschrieben, vor allem auch diese Verbindung oder diese zwei Welten, das sonnige Kalifornien mit den Dingen, die man kennt und dann wirklich dieses geheimnisvolle, auch teilweise gefährliche Brasilien mit der Atmosphäre dieser geheimnisvollen Atmosphäre des Amazonas. Ist auch so ein bisschen melancholisch erzählt, aber ich find's nicht übertrieben, ich find's sehr angenehm und vor allen Dingen was ich auch toll fand, es ist zwar ein Erwachsenenroman, es kommt in dem Sinne auch Mord, Sex und Totschlag vor, aber genauso wie man das in einem Drei-Fragezeichen-Roman erwarten würde, es wird jetzt nicht explizit beschrieben, sondern es wird gesagt, ja, da war was, ne? Oder der hat sich die Knarre an den Kopf gehalten und ja, dann bleibt nicht mehr viel von übrig und wer macht die Sauerei weg, so nach dem Motto. Also das, wir wissen das ja auch von den klassischen Kinderhörspielen, da, wenn es da mal um Mord und Totschlag geht, da geht man ja gar nicht ins Detail ein. Da heißt es nur, beziehungsweise es ist, ich glaube, bei den drei Fragezeichen, bei der Kinderserie oder bei Jugendserie, da gibt es, glaube ich, insgesamt sowieso nur 3 oder 4 Tode. Ne, das ist dann nicht so, Mord und Totschlag ist da nicht so, aber.
Ich weiß es nicht, ich glaube es dir einfach, ja.
Es ist sehr wenig vertreten. Ich glaube, das ist sogar in deren. Diese Autoren, die haben ja auch so eine Art roten Faden, an den sie sich halten müssen, so von den Erzählungen. Ist auch egal, das ist jetzt einfach wieder gefährliches Halbwissen. Aber darum geht es. Es geht um dieses neue Buch und es ist wirklich sehr, ja, es sind viele kurze Kapitel. Das macht den Roman, jetzt, ich habe ihn ja nicht selber gelesen, ich habe mir vorlesen lassen, aber es ist, weil es halt eben auch nur ein Sprecher ist, das macht den Roman wirklich sehr. Obwohl der sehr halt geht 14 Stunden, wirklich, das Hören geht wirklich sehr leicht von dann. Man muss auch nicht immer so hundertprozentig zuhören, weil es halt eben nicht zu detailreich wird und sich nicht zu sehr in irgendwelche wichtigen kleinen Hinweise irgendwie verzettelt, sondern man kann das wirklich ganz gut nebenbei hören. Und ja, es wird dadurch wirklich unheimlich lebendig, es wird auch sehr tiefgründig, weil man, also mir ging das wirklich beim Hören so, dass ich dachte so, ey, ja, der Andreas Eschbach hat hier wirklich diese drei Typen, mit denen man die Jugend verbracht hat, wirklich in tolle Erwachsenenrollen reingeschrieben, die authentisch wirken. Und ich kann das wirklich jedem, der drei Fragezeichen mag, oder vielleicht auch jedem, der so ein bisschen Kriminalgeschichten mag, die halt eben nicht ins extrem blutige oder in diese Thriller-Schiene gehen, die ich ja auch sehr gerne höre, kann ich wirklich nur wärmstens empfehlen. Und ja, ihr werdet bestimmt auch an der einen oder anderen Stelle denken, so, ey, das ist geil, das ist cool gemacht. Natürlich gibt es auch die ein oder andere Anekdote in gewissen Ausdrücken, die man halt eben auch von den drei Fragezeichen von früher erkennt. Und ja, es ist ein wirklich, also ich bin wirklich sehr, sehr zufrieden und wirklich sehr, 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 sehr glücklich, dass das jetzt nicht so ein, habe ja letztes Mal gesagt, so, oh, ich weiß nicht, dass diese Comiczeichnung, die's da auch, diese Comicbücher, die es da ja auch gibt, wo die halt auch erwachsen sind, das ist so ein bisschen kritisch, weil dann hast du halt eben, das ist immer das Problem, wenn du zu Charakteren deiner Jugend, die du ja eigentlich nur als Hörspiel kennst, du hast dir da selber deine geistige Welt da drum gestrickt und auch bei jedem sehen ja Justus, Peter und Bob ja im Geistigen Kopf, ja, anders aus. Das macht halt eben eine Menge kaputt. Also nicht kaputt, aber das ist halt so, nee, so würde ich mir den nicht vorstellen oder nee, so kann er nicht aussehen, so nach dem Motto. Das bin ja auch so froh, dass die deutsche Adaption von den Filmen, die es jetzt gab, da gibt es glaube ich zwei Filme, ein dritter kommt jetzt noch. Da finde ich, haben sie die Schauspieler, die Kiddies auch, oder die Kiddies sind ja Jugendliche, haben sie auch wirklich toll gecastet. Das passt, finde ich sehr gut. Gab ja, glaube ich, auch zwei amerikanische Produktionen, die fand ich nicht so dolle, aber die deutschen Filme finde ich sehr gut. Und genauso ist es hier bei dem Buch. Also man kann das wirklich allen, die drei Fragezeichen mögen, wirklich ohne Einschränkung empfehlen. Und was auch wichtig ist, er funktioniert ohne Vorwissen. Also du musst jetzt, okay, klar, die ein oder andere Anekdote, ich nenne es jetzt einfach mal, weil es kommt das Wort spezial gelagerter Sonderfall vor. Das ist ja auch so ein klassischer Ausdruck, den man aus der Hörspielreihe kennt. Gibt ja deswegen auch diesen spezial gelagerten Fragezeichen-Podcast, daher haben die das ja auch. das kommt halt eben vor. Und es kommen halt eben auch, auch wirklich so, also ein, zwei Schlüsselcharaktere aus der Jugendserie kommen halt eben auch vor. Und ich fand es wirklich sehr charmant und war wirklich ein tolles Buch. Ich habe es auch, ich hatte dir bei der letzten Aufnahme gesagt, es ist am Donnerstag rausgekommen. Und ich glaube, ich hatte es am Freitagabend, hatte ich es durchgehört. Weil es war wirklich so gut und so spannend. Oder nicht.
Wie lange, sagst du, dauert das?
14 Stunden.
14 Stunden.
Ja. Oder 15 Stunden.
Spannung ist auch dabei, sagst du.
Ja.
Das ist gut.
Und der Sprecher, ich habe den Sprecher jetzt vergessen, wer das spricht, der ist auch sehr angenehm. Das kann man ja auch manchmal bei Hörbüchern, dass man sagt, so, oh, der Sprecher, die Story ist toll, aber der Sprecher ist furchtbar. Nee, wirklich, wirklich gelungen. Und ich freue mich auch, es soll angeblich eventuell das Ganze auch nochmal als Hörspiel geben mit den Originalsprechern. Und das würde ich richtig geil finden.
Das wäre echt geil, ja.
Weil dann brauchen sie halt ihr, ne, die, man hat das ja auch bei so Berichten mal gesehen, dass sie dann doch ihre Stimme dann doch mal so ein bisschen anders dann sprechen. Aber dann könnten sie halt eben auch so sprechen, ich sag mal so, wie sie irgendwelche Schauspieler synchronisieren oder so, etwas tiefer oder so. Wie gesagt, ich bin wirklich hellauf begeistert. Hat man vielleicht auch herausgehört bei meinem langen Monolog hier. Hört rein.
Ja, geil. Ja, danke für den langen Monolog. Der hat nämlich jetzt ein bisschen was Podcastlänge gegeben für uns. Nämlich jetzt kommt nämlich mein Monolog und ich denke, ich bin in anderthalb Minuten durch. Ja. Lass mich mal gucken. Also erstmal wollte ich ja so ein bisschen, hatte ich überlegt, was erzähle ich denn Positives? Ich könnte ja wieder von der Gamescom erzählen, was es für tolle Indie-Spiele gibt. Da gab es halt jede Menge oder halt auch nette Kontakte. Der ganze Retro-Bereich, dass man sich da so diese ganze nach Hause kommen, kennenlernen, hat halt auch, also oder halt wieder, also sind immer die gleichen Leute da und immer so, hey, wie geht's dir? Und blablabla, ist auch richtig schön. Man kennt sich da jetzt mittlerweile schon. Der ein oder andere Zuschauer hat sich auch bei mir gemeldet und hat sich vorgestellt, hi, ich bin ja sowieso bei dir aus dem Chat und sowas. War auch alles nur nette Menschen, glaube ich zumindest. Man kann ja nie jemanden hinter den Kopf gucken. Und was ich auch sehr schön fand, ist mit anderen Streamern so ein bisschen durch die Gegend zu gehen. Da möchte ich hier Captain Raver mit Familie oder Salia 87 mit Freundin und deren Lebensabschnittsgefährte oder Lebensgefährte, Abschnitt ist ja immer so, ist irgendwann vorbei, einfach nochmal kurz grüßen, also viele nette Leute kennengelernt, aber darüber will ich gar nicht reden. Ich habe für euch einen Lifehack, den ich schon seit ungefähr, keine Ahnung, 10, 15 Jahre kenne, aber der gerade bei uns wieder aktuell ist. Falls du den auch schon kennst, hör einfach weg. Ich bin in 30 Sekunden fertig. Und zwar geht es um Fruchtfliegen. Fruchtfliegen gehen ja auf die Nerven, sobald du irgendwie Obst oder so zu Hause hast, was irgendwann so ein bisschen detschig wird oder halt du hast Obst geschält und wie auch immer. Irgendwie Fruchtfliegen, brauchst dich nicht für schämen, haben alle Menschen, die gerne frische Sachen essen, haben auch Kontakt zu Fruchtfliegen.
Nein.
Bitte?
Nein.
Du nicht?
Nein.
Nein. Also wenn du Kontakt zu Fruchtfliegen hast, dann ist es einfach ganz normal. Da gibt es ganz viele Möglichkeiten, wie du den Fang baust. Aber das Einfachste ist einfach, du nimmst dir mehrere kleine Gefäße, sowas wie Eierbecher, und nimmst dir einen Essig, der auf so Obstbasis ist. Also ich nutze zum Beispiel gerne einen Apfelessig, tu den in kleine Gefäße, dann einen kleinen Tropfen Spüli da rein, ein bisschen umrühren. Spüli sorgt dafür, dass bei diesem Apfelessig die Oberflächenspannung weg ist und dann kommen diese Fruchtfliegen und denken, juhu, ich möchte gerne was von diesem Essig naschen, ich lande mal drauf und zack, gehen sie unter und ertrinken. Haha, schon sind die Fruchtfliegen weg. Wichtig ist natürlich auch, dass du deine ganzen Obstreste oder angedötschte Obstsachen auch aus dieser Küche halt rausholst, sonst vermehren die sich schneller, als sie wieder sterben und dann machst du einfach nur den Kreislauf des Todes mehr. Und dann gewinnst du gegen die Fruchtfliegen. Fruchtfliegen, um dir noch ein kleines schlechtes Gewissen zum Schluss zu machen, wenn du die unter Lupe, Mikroskop so ansiehst, die sehen schon ganz süß aus und an denen wurde auch schon geforscht, tatsächlich weiß man, dass Fruchtfliegen träumen. Wenn sie nachts schlafen, wenn es dunkel ist, dann träumen die. Man weiß nicht, was sie träumen, aber man hat festgestellt, also die Wissenschaft hat festgestellt und bewiesen, Fruchtfliegen können auch träumen. Das heißt, sie haben irgendwo eine Art Bewusstsein, obwohl sie nur so winzig klein sind. Jetzt habe ich ja doch ein paar Minütchen länger gesprochen, aber mein Thema ist um. Warum hast du keine Fruchtfliegen, Danny? Nie?
Nee, nie. Aber das liegt daran, dass wir Obst, wirklich, weil das ist der Vorteil, wenn man so nah an einem Supermarkt arbeitet. Wenn wir Obst haben wollen, dann gehe ich da morgens rein und dann ist das Obst meistens in 2 oder 3 Tagen aufgegessen.
Das heißt, ja, aber in der keine Ahnung, auch wenn du, keine Ahnung, dir Aprikosen holst,
nee, hab ich
auch eine hat eine weiche Stelle und zack, irgendwie aus dem...
Nee, haben wir kein Problem mit.
Alter, das kann doch nicht wahr sein, bist du ein Zauberer.
Nee, ich glaube, das liegt an der Reinlichkeit meiner Frau, weil die ist, bei sowas ist die penibel. Wenn das dann in so einer Schale, wir haben so eine Obstschale, da liegt dann meistens auch dann so ein Küchentuch unten drin, dass es dann halt eben so ein bisschen gepolstert da drin ist. Ich glaube, die wechselt das auch jeden Tag. Ja, keine Ahnung. Also
ich denke, wir geben uns auch ziemlich Mühe, aber die kommen doch immer mal wieder.
Nee, also selten. Also dann muss es wirklich angegammelt sein. Aber wie gesagt, Obst hat bei uns, das hält bei uns nicht lange an. Jetzt momentan, gut, es könnte sein, dass wir in den nächsten Wochen vielleicht etwas mehr Fruchtfliegen haben, weil wir haben gerade letztes Wochenende oder jetzt Sonntag Teile vom Birnenbaum und vom Apfelbaum abgepflückt und wir haben jetzt Unmengen Äpfel und Birnen in der Küche liegen. Da könnte das vielleicht jetzt doch schon mal sein, dass sich da die eine oder andere Fruchtfliege dann doch mal wieder bildet. Aber sonst ist es wirklich so, weil wir halt eben, das ist aber auch wirklich erst, seitdem wir unsere neue Küche haben, weil wir wirklich von diesem weggegangen sind, so, ja, wir kaufen jetzt für die Woche ein. Sondern wir machen das jetzt wirklich so, wir kaufen, also, ja gut, jetzt mal so abgesehen von Butter und Marmelade und Nutella und so ein Kram, was meine Frau da sich da morgens aufs Toast spielen möchte, aber so alle anderen Sachen, das wird wirklich so fast täglich oder alle 2, 3 Tage gekauft, weil das ist halt eben der Vorteil, ne, wenn du, ich habe halt 2 Supermärkte direkt auf dem Weg zur Arbeit, direkt am Parkhaus von der Firma. Das heißt, ich fahre da eben kurz morgens ran. Ich habe mittlerweile auch mir so eine kleine Kühltasche geholt, dann wenn ich dann mal wirklich TK-Ware habe oder wenn ich dann irgendwie frische Ware habe, die gekühlt werden muss, dann haue ich die dann in die Kühltasche und dann nehme ich die Kühltasche mit ins Büro, weil ich habe bei mir in meinem Archiv, da steht ein riesengroßer Kühlschrank. Dann stelle ich die Tasche da rein oder packe sogar das TK-Zeug da ins Eisfach oder in den Gefrierteil, so eine Kühl-Gefrier-Kombination und dann wird das abends gleich oder spätestens am übernächsten Tag wird das gleich dann alles dann gegessen oder verarbeitet, je nachdem. Das haben wir geändert, seitdem wir die neue Küche haben, weil wir hatten ja vorher auch einen großen Kühlschrank, weil wir nun mal auch hier zu dritt oder teilweise auch zu viert gelebt haben, wenn unsere Tochter dann ihren Freund zu Besuch hatte. Und jetzt, wo die aber aus dem Haus ist und wir wirklich auch zusehen, weil wir haben früher auch wahnsinnig viel weggeschmissen an Lebensmitteln. Wir haben ja auch schon mal drüber gehalten, so, ne? Ist ein Tag über ist, nein, ist nicht mehr haltbar. Nein, das wird morgen schlecht, das können wir auch jetzt wegschmeißen. Ne? Mindesthaltbarkeitsdatum ist ja auch so ein schönes Wutthema. Ja, und seitdem wir das irgendwie so geändert haben, kaufen wir wirklich nur die Sachen, die wir halt wirklich dann für die Tage brauchen. Beziehungsweise eigentlich ist das sogar eher so, dass wir uns sonntagabends hinsetzen und sagen, Mensch, was machen wir denn jetzt nächste Woche wegen Essen? Was wollen wir denn essen? Und an welchem Tag wollen wir was essen? Soll ich was holen? Oder weil das jetzt auch das öfter mal wieder vorgekommen ist, dass wir gar nicht selber gekocht haben, sondern dass ich irgendwie gesagt habe, hier komm, ich fahre mal eben auf dem Weg nach Hause hier beim Asiaten mal eben vorbei. Dann spare ich mir das ganze Gekoche in der Küche. Also wir holen dann meistens bei Restaurants irgendwas raus, jetzt nicht irgendwie in so einer, also jetzt nicht alle so Fastfood kommt selten vor. Und wenn, ist es auch noch, ja, dass ich für meine Frau dann irgendwelche Burger von Mc's mitbringe und ich esse dann abends dann lieber irgendwie ein Brot, weil ich mag diesen ganzen McDonald's-Kram nicht mehr wirklich. Ja, und so andere Sachen, was wir halt eben dann essen wollen, das wird dann halt eben eingekauft, ne? Und deswegen, also Obst ist ja auch, also Obst ist sowieso, das hauen wir uns halt, also ja, zum Frühstück halt eben oder rein oder ich esse auch mal einen Apfel auf dem Weg zur Arbeit im Auto oder irgendwie sowas. Aber das ist meistens, das hält nicht, das steht nicht lange rum. Wenn wir so ein Sechserpaket Äpfel haben, das ist meistens nach 2-3 Tagen ist das dann weg. Ja.
Aber geil, finde ich jetzt total lustig, dass du bei meinem Thema jetzt mehr gesprochen hast als ich.
Ja.
Geil.
Ja, wir haben ja heute auch nicht so ein richtiges Retro-Thema irgendwie.
Doch, ja. Ich habe schon ein paar Sachen im Kopf, die ich jetzt gleich loswerden möchte, abschießen möchte. Pau, pau, pau.
Piu, piu. Ja, wir wollen mal wieder so ein bisschen in der Vergangenheit schwelgen und so in Erinnerung schwelgen und aber jetzt nicht irgendwie mit einer großen Liste oder mit einem großen Plan, also zumindest nicht, was mich betrifft. Ich hatte am letzten Wochenende hier in meinem Büro ein bisschen aufgeräumt und dann fiel mir, ich habe so einen schönen gemoddeten Gameboy, denn den hat mein Kumpel Gizmo mal mit einem vernünftigen Display versehen und das heißt, es ist beleuchtet, ne? Und da war halt, ist halt auch so ein Modul drin, wo du halt eben dann so eine SD-Karte drin hast und dann, ja, habe ich das Ding einfach mal so spontan angeschmissen, habe mich sehr darüber gefreut. Weil es ja dann doch das ein oder andere Ballerspiel irgendwie gibt, was man unheimlich gerne früher gespielt hat, was man auch heutzutage noch gerne spielt, weil das sind so schöne kurze Spiele, die man mal eben so zwischendurch, mal eben so 5 Minuten, 10 Minuten mal eben irgendwie zocken kann.
Ja, genau. Und ich möchte gerne ganz, 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 ganz früh anfangen.
Gerne.
Und beim C64,
ja.
Ich nenne jetzt auch mal Ballerspiele, ich weiß nicht, ob das wirklich ein Ballerspiel ist, aber das allererste Spiel, was ich auf dem C64 gespielt habe, beim Nachbarn eines Freundes, ein alter Polizeibeamter, da durfte ich dann C64 spielen, wenn der Freund da, komm, wir gehen zum Nachbarn, wo wir C64 spielen. Und da haben wir dann, es ist ein Ballerspiel, Gauntlet gespielt, ja. Und das war für mich, weil du halt wirklich schießt, es ist halt eigentlich ein, später würde man sagen Hack and Slay, aber es ist jetzt einfach Shoot and Slay. Und das war für mich wirklich einfach, ich habe nicht die Story so richtig gerafft, ich habe eigentlich ganz wenig gerafft, aber ich wusste, schießt, yeah. Das war der erste, also ich hatte ja früher auch noch ein Atari, da waren bestimmt auch Kampfspiele bei, aber für mich jetzt einfach so Ballerspiele, wo man einfach Kopf aus und schießen und nicht an die Bundeswehr dabei denkt, das war, also Gauntlet war ja so meine erste so Erfahrung.
Na, bei mir waren es 3, also 3 Spiele auch aus der jüngsten Videospielgeschichte, die ich sehr viel gespielt habe und auch auf verschiedenen Systemen gespielt habe, weil sie halt eben auch für die verschiedenen Systeme halt eben rausgekommen sind. Und das ist das, ja, also klassischer geht's eigentlich ja nicht mehr, Space Invaders.
Ja,
yes, genau. Das hab ich vor allen Dingen mit Vorliebe auf den Arbeitsrechnern meines Papas damals gespielt, weil der hatte halt eben, habe ich ja auch schon mal erzählt, ganz, ganz früh hat mir von der Post dann so große PCs zu Hause stehen mit so Bernsteinmonitoren und dann, ja, er hat halt eben auch ein paar Spiele dabei gehabt und ja, Space Invaders sah auf dem Bernstein-Monitor dann halt auch nicht ganz so gruselig aus, wie jetzt zum Beispiel ein, weiß ich was, Larry Leffer oder sowas, was ja eine Grafik hatte. Also Space Invaders war dann so rudimentär, dass das auf Bernstein sehr schön aussah. Dann klassisch geht's weiter auf dem Atari VCS, das Defender. Das habe ich auch wirklich sehr geliebt, auch bei meinem Kumpel, damaliger Schulfreund, zu dem ich aber irgendwann gar keinen Kontakt mehr hatte, auch keinen Kontakt mehr habe, da haben wir immer Defender gespielt und ja, auf dem C64 war Choplifter eins meiner ersten eigenen Spiele, dass ich auf, weil ich habe ja mit dem C4 angefangen, habe ich auch schon mal erzählt, ich hatte ja zuerst die Floppy und dann hatte ich den C4 und weil ich damals auch noch nicht so ganz den Durchblick hatte, was will ich denn jetzt überhaupt spielen, habe ich aber damals zu meinem Kumpel gesagt, das Choplifter, das will ich unbedingt haben. Vor allem, weil ich das halt eben auch vom Automaten kannte aus Spanien, ne? Vom Urlaub. Und ja, das waren so meine ersten 3 Ballerspiele, die ich wirklich sehr, sehr viel und auch sehr, sehr gerne gespielt habe.
Ja, ich möchte gerne weitermachen mit dem Spiel, was wir damals Who Das Win genannt haben, weil wir der englischen Sprache nicht mächtig waren. Und das, das ist Who This Wins. Ne? Einfach, das ist, glaube ich, so ein spielt in Vietnam oder sowas, keine Ahnung. Es ist halt auch ein Ballerspiel. Du bist ein kleines Männchen und es kommen, du gehst, es ist, glaube ich, ein Upscroller. Ja, und es kommen halt die ganze Zeit Gegner, die du einfach erschießen kannst und hin und wieder, wenn du aufgefüllt bist, Granaten werfen kannst. Das ist auch ähnliches, das ähnliche Gefühl. Ich bin auch damals richtig, richtig weit gekommen, weil das fühlte sich, also ich hatte es auf dem C64, aber es fühlte sich arkadisch an, dass man immer mehr auswendig lernt, wieder gestorben ist, wieder ein Continue nutzt oder wieder von vorne anfängt, um so weit wie möglich zu kommen. Und das ist halt für mich das Klischee-Ballerspiel aus meiner Jugend. Also Who Dares Wins. Rambo ist so ein ähnliches Spiel, aber einfach dieses Schießen, 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 Granaten werfen und einfach weiterkommen. Ich glaube, ich habe auch das damals schon zur Entspannung gespielt. Versteht man gar nicht, ne? Aber so ein Typ wie ich, der braucht manchmal so Action, 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 um runterzukommen.
Ja, die ganz stupiden Games, die haben wirklich das zur Entspannung, das würde ich auch unterschreiben. Also Who Dares Wins ist ja auch so eine Art, könnte ja fast sagen, Kommando-Klon. Oder ist, ja, glaube ich, sogar ein Kommando-Klon, genau, ja. Ne? Also das Kommando kannte man ja aus der, vielleicht sogar auch aus der Arcade. Die C4-Version habe ich natürlich auch gespielt. Aber das fand ich jetzt nicht so, also ja, ich habe es gespielt, aber ich fand das jetzt nicht, also ich glaube, ich war auch zu, also ohne Trainer war ich da auch zu doof für, diese Schusspassagen da auswendig zu lernen. Und ich habe sowieso eben gerade auch schon ein Spiel erwähnt mit einem Fluggerät. Und dementsprechend habe ich Stunden um Stunden mit Blue Max verbracht.
Ja, ja, ich auch.
Habe ich mir sogar jetzt irgendwann mal in den letzten Jahren, ich behalte nicht viele originale Spiele, aber das ist auch so ein Originalspiel, was ich auch behalten werde und auch nicht verkaufen werde, weil ich das wirklich als Kind geliebt habe. Ich weiß gar nicht, was glaube ich, auch so eine Zeit lang auf dem Index, das weiß ich jetzt gar nicht so genau, aber diese isometrischen Ansicht, da mit dieser Propellermaschine dann irgendwie dann da Bomben zu werfen und mit dem MG versucht, die gegnerischen Flugzeuge, die jetzt nicht so in Scharen angekommen sind, sondern das war ja dann eher so, oh, da kommt jetzt einer und so ein bisschen so, auch so ein bisschen so, Achtung, deinen Skilltree zu erweitern, die Dinger halt eben in der Luft zu erwischen, das hat mir sehr viel Spaß gemacht.
Genau, immer gucken, ob du nach oben oder nach unten fliegen musst, bis du halt die gleiche Höhe hast und dann nicht rammen. Ne? Genau, also Blue Max habe ich auch ewig gespielt. Ich habe aber gehört, also ich habe wirklich, ich kann mir vorstellen, ich habe stundenlang Blue Max gespielt, aber es gibt wohl ein Ende bei Blue Max. Ich habe es nie bis zu einem Ende gespielt.
Ja, ich glaube, das Ende habe ich später irgendwann mal gesehen. Oh Gott, das ist jetzt auch Halbwissen. Das wissen unsere Zuhörer bestimmt besser. Ich glaube doch, dass es so ein Endscreen gibt, aber dann geht es wieder von vorne los. Irgendwie sowas war das.
Ich weiß nur, dass Blue Max ein Ende hat. Und das hat mich schon sehr, sehr überrascht.
Ohne Trainer ist man ja auch da nicht wirklich, kommt man da ja auch, also ich weiß gar nicht, wenn ich das jetzt nochmal probieren würde ohne Trainer, ich weigere mich ja da immer so ein bisschen, bin dann jetzt nicht so wie Arne, unser RSN8887, der auch bei den Highscore-Friends ab und zu streamt, das ist ja so ein Hardcore-Gamer, der sich dann so tief dann in diese Materie reinkniet und dann wirklich solche Spiele auch ohne Trainer irgendwie dann durchspielt. Aber da fehlt mir dann auch so ein bisschen die Ausdauer und auch so ein bisschen die Muße dann dazu, bin ich ganz ehrlich. Ich greife dann doch lieber zur Trainer-Version und schummel mich dann durch das Spiel.
Apropos jetzt hier im Fliegen schießen, da möchte ich gerne auch an die Sidescroller wie R-Type erinnern. Na, das ist auch, wo du dann, das ist ein Sidescroller von Raumschiff von links nach rechts und ballern, 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 ballern. Ich glaube, ich habe tatsächlich bei R-Type auch meistens Autofeuer angehabt. Und du verbesserst dein Raumschiff. Das habe ich wohl auch gerne mit Trainer gespielt. Das ist auch genau. das ist auch genau in die Kerbe. Also Blue Max habe ich so ein bisschen überlegter gespielt und aber hier A-Type gehört wieder dazu, einfach ballern, Kopf aus, entspannen.
Ja, auch so ein bisschen so die Patterns so der Gegner, so die Patterns der entgegenkommenden Gegner, aber die kommen ja immer in denselben Formationen an, das dann auswendig zu lernen. Ja, und dann, was natürlich bei A-Type auf dem C64 natürlich auch grandios war, waren diese riesigen Endgegner, ne? Diese Riesenmonster.
Ja. Ja.
Das war ganz toll.
Ja, schon sehr geil. Du bist dran.
Ja, also A-Type habe ich auch gespielt, aber ich habe vorher noch auch so einen Top-Down-Scroller gespielt, auch wieder mit Flugzeugen, gab es in verschiedenen Varianten. Ich glaube, das Original heißt 1942. The Battle of Midway, also auch im gegen Japaner ist das, glaube ich, ne? Midway? War das Japaner?
Ja, genau, das ist Zweiter Weltkrieg.
Zweiter Weltkrieg, klassischer, man hat so eine klassische Propellermaschine, die man auch durch Extras und Upgrades dann so ein bisschen aufpimpen kann. Die verliert man allerdings dann alle, wenn man stirbt und so. Aber habe ich auch sehr, sehr gerne gespielt. Und vor allen Dingen, da gab es halt ja auch noch ganz, ganz viele. Ja, das war ja so, das 1942 war ja so das erste Spiel. Und dann gab es natürlich auch ganz, ganz viele, die das nachgemacht haben. Und das Spiel, das Spiel, was dieses Spielkonzept dann auch kopiert hat, Sky Shark. Und Sky Shark habe ich ja hier sogar als originalen Automaten gehabt.
Ach was.
Das war einer meiner Automaten. Ich habe zwei Automaten hier im Keller stehen gehabt. Jetzt, die habe ich ja nicht mehr, weil ich habe sie ja verschrottet, weil die keiner haben wollte. Und ich die Dinger auch nicht mehr aus dem Keller hätte rauskriegen können. Ich habe das ja hab mir gesagt, hier, ich habe zwei Automaten hier stehen. Der eine hat eine 80 in 1 Platine, also 80 Arcade-Spiele und der andere ist ein Original Sky Shark von jetzt nicht original mit Bezel, also nicht original mit diesen Vinylaufklebern, aber halt im Original Platine, im oh Gott, wie hießen die? Gauselmann Videospielautomaten, hab ich den Namen jetzt vergessen. Da gibt es ja so zwei große Hersteller damals, gab es ja damals in Deutschland. Und ich habe alle Leute angefragt, ich habe auch unsere lieben Kollegen vom Retro-Kompott gefragt, habe gesagt: Hier, Robin, ich weiß nicht wie, aber schnappt ihr irgendwie ein, zwei Jungs, wuppt die Dinger aus meinem Keller raus, könnt ihr geschenkt haben. Ich werde sie nicht los. Ich habe sie auch inseriert gehabt bei eBay Kleinanzeigen, sogar für 1 Euro, damit sie doch noch irgendwie gerettet werden. Aber nein, das wollte sie keiner haben. Und dann blieb mir wirklich nichts anderes übrig, als die Dinger in Einzelteile zu zerlegen und zum Recyclinghof zu bringen.
Oh, das ist aber traurig. Schade. Das ist eine traurige Geschichte.
Ja.
Dann muss ich. Bitte?
Ja, war sehr traurig, aber diesen Sky Shark, den habe ich mir auch damals sehr, sehr gezielt gekauft. Das war so ein ganz gezielter Kauf, dass ich das mir genau dieses Arcade-Spiel rausgesucht hatte, weil ich das halt eben auch, ich glaube, irgendwann früher in der Imbissbude stand das hier, bei so einem Frittenschmied stand das irgendwie dann auch genau in der Form so drinne. Und dann hatte ich das irgendwie auch, ich habe den Automaten auch selber über eBay Kleinanzeigen gekauft. Der kam aus der, kleiner Schwank in die Geschichte meines Automaten, der kam aus der Wollkämmerei aus Celle, also Celle in Niedersachsen. Da gab es so eine Wollkämmerei, also eine Firma, die halt eben Wolle hergestellt hat. Der stand da in der Kantine und wurde halt eben dann von dem, keine Ahnung, ob das der Geschäftsführer war oder einer der leitenden Angestellte, der hat das dann, als sie die Wollkämmerei dicht gemacht haben oder die Kantine dicht gemacht haben, hat er diesen Automaten da mit nach Hause nehmen dürfen. Dann habe ich den Automaten da abgeholt, habe den hier mit einem Kumpel in den Keller runtergewuppt. Da war ich noch ein bisschen slanker und der Keller war auch noch nicht so zugebaut, als ich den hier runtergewuppt hatte. Und dann, wie das dann halt auch so war, dann stand er hier irgendwie einen Monat, dann war er kaputt. Und dann hatte ich über so ein Forum im Internet damals, auf Facebook oder anderen Social Media Dingern, das war noch nicht so firm, gab es halt eben dann so ein Arcade-Forum und da habe ich dann einen im Sauerland, den Typen gibt es auch immer noch, das ist so der der spielt nicht, aber der kann alles an Arcade-Maschinen oder besonders Arcade-Maschinen mit Monitoren kann der reparieren. Und dann habe ich das Ding nochmal aus dem Keller hochgewuppt mit demselben Kumpel, bin dann ins Sauerland gefahren, dann haben wir da irgendwie da, der wollte für die Reparatur, wollte irgendwie zwei Kisten Bier und zwei Pakete Tabak haben. Dann war der damit glücklich, der hat dann irgendwie 8 Stunden darin rumgelötet, hat das Ding irgendwie heile gemacht. War auch eine Erfahrung, weil das war sehr, kennst du das, wenn man so bei Leuten ist, wo man sich so unwohl fühlt so ein bisschen, weil man denkt so, man ist hier so ein bisschen fehl am Platz. Ja, so habe ich mich da gefühlt,
ja.
Weil das war so ein lieber netter Mensch, aber doch ein sehr, sehr, ich sag mal wie so ein typischer Nerd, so ein sehr, sehr so ein Eigenbrötler, sag ich jetzt mal einfach mal so, ne? Aber der war sehr nett und hat das Ding halt eben auch repariert und der war auch so nett. Dann hatte der noch einen zweiten Automaten da stehen und dann habe ich zu meinem Kumpel gesagt, so, hast du noch genug Kraft in den Armen? Wieso? Ich so, ich will den auch anderen Automaten hier auch noch kaufen, dann müssen wir gleich 2 Automaten mal jetzt aus dem Keller runterwuppen. Ja, die standen dann halt auch hier und wie gesagt, die mussten dann ja auch raus und ich hab sie zum Glück, bevor der Keller abgesoffen ist, hatte ich die Dinger schon zerlegt und nach draußen gebracht, weil wäre der Keller ab oder wären die in diesem abgesoffenen Keller gestanden, das wäre eine absolute Vollkatastrophe geworden. Dann hätten wir die gar nicht mehr vernünftig zerlegen können. Naja, whatever.
So, Ballerspiele. Ballerspiele. Ich komme nochmal zurück, Ballerspiele. Ich weiß nicht, ob es auch zu Ballerspielen gehört, aber es hat für mich auch einen bleibenden Eindruck gehabt. Denn wenn wir zu viert oder zu fünft waren bei einem Kumpel, der den C64 hatte, mussten wir natürlich überlegen, welche Spiele können wir denn spielen zu viert, zu fünft oder zu noch mehr. Und irgendwer kam dann meistens auf die Idee, G.I. Joe zu spielen. Und damit war der Tag gelaufen. Eigentlich konnte dann ist der nächste Step schon fast Abendessen gehen. Egal wie früh man dran ist. Denn bei G.I. Joe ist es halt so, du hast halt, das Spiel wird geladen. Dann darfst du, wenn du dran bist, und wir hatten eine Reihenfolge ausgemacht, keine Ahnung, wie wir das ausrambolt haben, aber irgendwie wussten wir, wer anfangen darf. Und der durfte sich dann einen Charakter aussuchen. Dann musste die Diskette gewendet werden. Dann wird wieder geladen. Dann geht ein Level los, wo zwei Männchen, also eins davon bist du, das Auserwählte, und das andere ist halt ein Computergegner, aufeinander schießen. Wer den ersten zuerst dreimal getroffen hat, hat gewonnen, dann wird die Diskette wieder gewendet und dann dauerte es also, bis du wieder dran bist, bestimmt 1,5 Stunden alt, ne? Denn alle anderen wollen genau den gleichen Scheiß machen und dann saßen wir in dem Zimmer rum und haben auf den Monitor geguckt und hauptsächlich gewartet, bis das Spiel geladen ist. Also ob ich das jetzt Ballerspiel nenne, weil es ja gar nicht so actionreich ist, es hat diese kurze, immer so 30 Sekunden bis eine Minute Action-Sequenz, wo es richtig abging, ja, und dann bist du wieder dran bist, ja, dann kannst du eigentlich zwischendrin noch dein Abitur nachholen. Also es ist wirklich, aber das haben wir halt häufiger gemacht, weil es einfach nicht so viele Spiele gab, die man mit sehr vielen Leuten spielen konnte. G.I. Joe, das war das Actionspiel.
Ja, es gab ja noch Unmengen an anderen Spielen, also auch besonders es gab ja wahnsinnig viele von diesen Top-Down-Shootern, es gab natürlich auch viele von diesen Sidescroller Geschichten, aber was mich dann auch so ein bisschen oder was mich auch sehr fasziniert hatte, und das war so eine Mischung aus ja, so ein bisschen Strategie und Ballern, das war das Airborne Ranger. Da musste man ja, da gab es ja irgendwie 8 verschiedene Missionen und man musste dann vor dem, oder ja, als Missionsvorbereitung musste man ja dann so Versorgungspakete dann auf so einer Karte irgendwie abwerfen und dann zum Schluss sich selber. Und dann musste man halt den Weg halt eben von unten nach oben dann halt eben auch so in, ich sag mal so ein bisschen in Kommando oder Who Dares Wins Manier, aber doch eher etwas zögerlicher oder wie würde man heutzutage dazu sagen? Habe ich mir vergessen, die Fachbegriffe. Schleichen. So ein bisschen so wie so ein Schleichshooter. Aber habe ich auch sehr, sehr genossen. Ja. Und dann habe ich gleich noch einen Klassiker, den ich auf dem. Nee, 2 Klassiker habe ich noch, die ich auf dem C64 gespielt habe. Und dann würde ich das System sogar wechseln wollen.
Okay, warte, dann bleibe ich auch noch beim C64. Jetzt gehe ich ratatatata, balla, balla, balla. Also, ist es Ist Ninja-Sterne-Werfen auch Ballern?
Nein, ne? Oh, nee, nicht so wirklich. Ist eher nee, Martial ne? Arts, ne?
Richtig, ballern. Wo habe ich denn noch geballert? Achso, wir haben jetzt eben über Blue Max gesprochen. River Raid haben wir nicht
ja,
besprochen.
Ja, ist auch alt, ja.
Ja, habe ich aber weniger gespielt als Blue Max. Blue Max hatte für mich den größeren Stil, aber River Raid ist zu erwähnen, war damals indiziert und hatte diese ich weiß nicht, ob Blue Max auch indiziert war, aber bei River Raid wussten wir es alle, das ist das verbotene Spiel, weil es wie die Bundeswehr versucht, uns Krieg vorzumachen. So fühlt sich Krieg an. Wie River Raid. Oh Gott, ey. Total daneben auf jeden Fall. Ja, aber River Raid war ein solides Ballerspiel.
Ja, weiß, das war sehr solide, ja.
Ja.
Und ja, eins muss ich auch noch hier erwähnen vom C64, weil eigentlich kann man A-Type nicht erwähnen, ohne auch über Katarkis zu reden.
Ja, genau, ja.
Hab ich auch wahnsinnig gerne gespielt, obwohl beide Spiele ja auch so ein bisschen identisch sind. Ne? Also es war ja früher auch gerne mal so, dass dann Spiele einfach nachgemacht worden sind. Ich glaube, es waren das nicht sogar dieselben Entwickler, die dann, also Chris Hülsbeck hat auf jeden Fall, glaube ich, bei beiden die Musik gemacht. Aber irgendwie, ich glaube auch, ne, das haben sie Katarkis gemacht und danach haben sie gesagt, ach, ihr habt das so toll gemacht, dann mach doch mal die Portierung von R-Type. Irgendwas war da, glaube ich. Muss ich jetzt aber auch ganz aus dem Halbwissen nur erzählen. Ja, aber das Spiel, muss ich nochmal hier nebenbei erwähnen, war vom Spielprinzip her auch so ein bisschen identisch wie R-Type, dass man Extras aufsammeln konnte. Und ja, ein Ballerspiel, was man zu zweit spielen konnte auf dem C4, was wir halt immer gerne gespielt haben, dann auch gerne, wenn wir mit mehreren Leuten waren, dass wir uns dann abgewechselt haben, das war Silkworm. Einer im Panzer und der andere im Hubschrauber. Und dann ging,
ach ja, schön.
War ja auch dann ordentlich, das war ja auch so ein bisschen... Ging ja schon so ein bisschen Richtung Bullet Hell, ich glaube ja, ne? So ein bisschen schon. Also Bullet Hell, dass man ganz, ganz viele Projektile irgendwie dann da auf dem Monitor hatte, die man abgefeuert hat.
Ja, auf jeden Fall geil. Systemwechsel?
Ja, sehr gerne.
Also ich würde dann jetzt zum PC wechseln. Du hast bestimmt dann noch Sachen zwischen, ne?
Ich habe noch den Amiga.
Ja, den habe ich weniger gespielt. Dann mach du mal einfach mal weiter, bitte.
Ja, eigentlich vom Ballern her war da, oder vom Spiel her ist es eigentlich ein furchtbares Spiel, weil das irgendwie viel zu langsam ist und sieht zwar irgendwie toll und bunt aus, aber wir haben Xenon 2 Mega Blast eigentlich nur wegen der gesampelten Musik gespielt. Weil das ja das hatte ja so ein Hip-Hop-Lied gesampelt.
Ah, okay.
Ne? Von Bomb the Bass. Also ein ganz ikonisch.
Bomb the Bass, bomb, bomb, bomb the Bass. Nee, das ist ja kein Hip-Hop.
Nee, aber so ein ganz, ganz klassisches, ganz klassische Melodie, die auch sehr eingängig war. Aber das Spiel an sich selber ist halt nicht so dolle, ist auch so ein Top-Down-Scroller, wo man durch so eine Alien-Welt fliegt, dann auch gibt es auch so ein paar Sackgassen, in die man reinknallen kann, dann ist das vorbei. Was bei dem Spiel allerdings ganz cool war, dass man halt eben durch das Töten von Gegnern sammelt man halt eben Punkte und diese Punkte kann man immer am Ende eines Levels in so einem Shop dann irgendwie dann ausgeben und kann sich dann halt eben dementsprechende Waffen-Upgrades kaufen. Das war halt das Geile an dem Spiel, so, ne? Aber eigentlich das Spiel selber so an sich ist jetzt nicht so, also wir haben, also auf jeden Fall war das in der damaligen Zeit gehypter, als es wirklich von der Qualität her ist. Wir haben das irgendwann auch nochmal beim Retro-Komfort gespielt. Und sind, ich glaube, auch alle zu dem Fazit gekommen, dass das eigentlich ein ganz gruseliges Spiel ist. So. Aber es war halt wegen der Farben, weil es sehr bunt war und halt eben auch wegen dieser krassen Musik. Ne, wie man halt als Kind so, das klingt wie auf CD. Naja, nicht ganz, aber so in der Art. das war halt eben sehr, sehr geil. Und ja, auch in dieselbe Kerbe und auch eigentlich auch fast auch vom Spiel her etwas identisch, aber halt irgendwie wesentlich besser, das Cross-Out. Das war auch von den, ich glaube, das war auch von den Jungs, die Katarkis gemacht haben. Oh, jetzt erzähl ich nachher Dinge, die ich jetzt gar nicht weiß. Ich glaube aber, es war so, ich weiß es aber jetzt nicht hundertprozentig. Aber so Cross-Out, das war halt auch genau wie Xenon 2, so Top-Down und dann auch am Ende des Levels gab es einen Shop, wo man aufleveln konnte. Das war immer sehr witzig, also sowas fand ich immer cool. Ja, und dann muss ich es noch erwähnen, ich glaube, es war aber auch auf dem Index seinerzeit, das Wings of Fury.
Oh ja.
Im Endeffekt
habe ich, glaube ich, auch auf dem C64 gespielt, aber ja.
Ja, im Endeffekt ist das so ein schwierigeres Shoplifter, könnte man fast sagen, oder? Man muss so, also
es hat ja verschiedene Passagen und ganz verschiedene Level. Also,
ist auf jeden Fall auch schwer.
Ja.
Da sind wir auch nicht weit gekommen als Kiddies, aber wir haben es trotzdem sehr gerne gespielt, vor allem auch, weil man halt eben dieses, wenn man vor diesem Flugzeugträger halt eben starten musste, dann kommt man irgendwie noch auswählen, nehme ich Bomben, nehme ich Raketen oder nehme ich weiß es nicht mehr. Konnte man auswählen zwischen Bomben und Raketen, irgendwas konnte man irgendwie noch die zweite Waffe irgendwie noch auswählen.
Ich weiß es gerade gar nicht.
Ja, doch, nee, Bombs, Rockets oder Torpedos, weil ich glaube, es gab dann auch so Missionen man startet ja vom Flugzeugträger auf dem Wasser und ich glaube, später gab es dann auch so Wasserlevels, wo man dann so Schiffe dann. Aber diese Levels habe ich nie gesehen, das Spiel ist auch schwer. Aber trotzdem haben wir es gerne gespielt. Ja, ist echt
auch schwer. Aber es hat immer Spaß gemacht trotzdem,
ja.
Ne?
Ja.
Ah, das ist meine Version, ja. Yeah.
So, du willst zum PC.
Ich würde jetzt einfach zum PC, weil ich hatte jetzt, bei mir käme jetzt danach Super NES und richtig Ballerspiele haben wir da kaum gespielt. Bestimmt, oder ich vergesse einfach irgendwas, das kann natürlich immer sein. Aber beim PC als richtiges Ballerspiel würde ich gerne vielleicht, das ist jetzt schon die erste Ego-Shooter-Geschichte, ist Call of Duty, das erste Call of Duty, haben wir wirklich Spaß dran gehabt und das auch bei LAN-Partys gespielt. Ich überspringe jetzt, wenn ich jetzt überlege, Shooter oder Ballerspiele, da muss ich ja erstmal bei Doom anfangen. Doom und Wolfenstein.
Ja.
Bam, bam, bam. Ne? Das sind alles Sachen, die erwähnt werden müssen. Ne?
Ja, das waren so die ersten Ego-Shooter und die haben natürlich auch, also das war natürlich dann, wenn du halt dann aus dieser in Anführungsstrichen zweidimensionalen Optik, dann dieses 3D, ich renne durch Räume, ich renne durch Labyrinthe, ich muss später dann wie bei Quake auch nach oben und nach unten, das war schon sehr cool, also und natürlich auch bahnbrechend, ne, also.
Okay, The Duke Nukem 3D, Mann, haben wir das auch viel in LAN-Partys gespielt, haben wir auch drüber, ich glaube, wir haben auch schon mal hier über Doom und über Duke Nukem, also.
Über Doom haben wir auf jeden Fall schon mal geredet, ja.
Ne, haben wir auch schon mal so gespielt, aber Duke Nukem ist einfach so roh, das Spiel, dass es auch, wenn man sich drauf einlässt, kann das auch heute noch so richtig Spaß machen. Ich habe das ja mit dem Captain Raver hier mal, haben wir uns gebettelt und danach haben wir es geöffnet, dass alle reinkommen können. Also es macht immer noch genauso Spaß wie früher. Halt, ne? Are you waiting for Christmas?
Ja, also es ist okay, sag ich mal so, ne? Also, aber ich muss dazu auch sagen, ich selber spiele solche Spiele auch nicht mehr wirklich so richtig gerne. Ich meine, ich hatte zwar schon Spaß mit moderneren Titeln, die jetzt gerade auch rausgekommen sind, die halt eben von Doom oder so, ne? Das war schon, ist schon okay. Aber da ist meine Präferenz jetzt wirklich ganz anders. Dann gehe ich lieber wirklich so in diese Schleich-Shooter. Geschichten, aber das sind für mich dann auch nicht wirklich Ballerspiele, ne? Weil man dann eher doch sehr strategisch vorgeht und sehr vorausschauend. Doom und Wolf aber kann man da meiner Meinung nach ruhig reinschmeißen, weil die halt wirklich, das war ein Ballerspiel halt eben nur im 3D, ne? Das war jetzt nicht, gut, auch mit Rätseln, mit Schalterrätseln, aber das war jetzt noch nicht so, dass man da jetzt so extrem taktisch vorgehen musste.
Mhm. Ja, jetzt würde ich halt was habe ich eben gesagt?
Call of Duty.
Call of Duty, genau. Call of Duty 1, das erste Call of Duty, das haben wir sehr gerne gespielt. Das ist aber ein ganz anderer Freundeskreis, ganz anderes Jahrzehnt, aber da haben wir auch dann, da wohnten Kumpels schon in WGs und da haben wir wirklich jeder in einem anderen WG-Zimmer teilweise gesessen und aber uns trotzdem durch die WG angebrüllt. Ne? Das war auch dann schon mit Headset. Ja, das war auch schon mit Headset.
Nee, da war ich gar nicht mit mit dabei. Also das war bei mir dann auch so die Zeit, wo ich dann wirklich solche Spiele, also ich kann mich dran erinnern, dass ich Call of Duty 2 auf jeden Fall auf der PlayStation 2 gespielt habe. Aber das waren halt, also das war dann auch bei mir von einer, vom Alter her, war das dann auch so, dass ich dann gesagt habe, so, nee, ich hole mir jetzt hier die PlayStation 2, war ja schweineteuer damals, ne? Irgendwie 1000 Mark fast, ne, oder so. Mhm. Ich habe die dann gebraucht gekauft gehabt vom Kumpel für, ich glaube, für 600 oder so, mit einem ganzen, also wirklich mit Unmengen an Spielen. Und das war auch die, also ich glaube, die PlayStation 2, die stand am längsten im Wohnzimmer bei mir. Und da habe ich dann halt eben, also ich habe Counter-Strike wesentlich später das allererste Mal gespielt.
Ach, okay. Counter-Strike kam, fällt mir dann ein.
Das kann ich, also ich habe
Counter-Strike.
Stimmt. Ich hab das gespielt mit Kumpels zusammen, als das schon alt war. Also ist genau wie Half-Life 2. Half-Life 2 habe ich in meinem Urlaub 2014 oder 15, als ich mit meiner Ex im Urlaub war, und da waren wir einen Monat bei ihrer Familie, da hatte ich einen Laptop dabei und da habe ich dann Half-Life 2 durchgespielt. Ich habe das damals, als das rausgekommen ist, ich habe diesen ganzen Hype überhaupt nicht mitbekommen gehabt. Ich habe aber auch diesen ganzen World of Warcraft-Kram, das habe ich alles nicht mitbekommen. Da war ich mit anderen Dingen beschäftigt, da war ich mit Arbeiten beschäftigt, da habe ich keine Zeit zum Zocken gehabt. Deswegen fehlt mir diese Call of Duty, auch Call of Duty, ich weiß, dass ich Call of Duty 2 später, weil das war ja dann, also wenn man jetzt versucht, diese Call of Duty, diese ersten Ego-Shooter auf den alten Konsolen zu spielen, das ist noch eine Tastenbelegung aus der Hölle. Da kommst du gar nicht mit klar.
Ja.
Ähnlich wie Medal of Honor habe ich auch auf der PlayStation 2 viel gespielt. Aber halt eben so ein PC-Shooter hat bei mir faktisch überhaupt nicht stattgefunden. Also wirklich erst wesentlich später und dann auch, glaube ich, auch nur so ganz, ganz kurze Zeit, weil das hat mich, also es geht mir heute auch immer noch so, wenn ich zum Beispiel mein Sniper Elite zocke, ich spiele das mit dem Gamepad, ich spiele das nicht mit Maus und Tastatur.
Ich bin eher Maus-Tastatur-Typ. Ich habe es gerade noch mal gecheckt bei mir. Nee, also gerade diese Spiele würde ich weiterhin mit Maus und Tastatur spielen. Du bist auch mit dem Cursor sofort da, wo du hin willst. Naja, es fühlt sich direkt da an. Aber ich weiß, das ist eine Riesendiskussion.
Ja.
Da hassen sich die Leute. Das ist ja auch ein Grund, warum man sich hasst, ob man jetzt mit Maus und Tastatur oder mit Gamepad spielt. Leute, es gibt so viel Wichtigeres, als sich für so Kleinigkeiten zu hassen. Ja.
Jo.
Ey. Jetzt kämen wir sonst in die zu neueren Sachen. Wir sind aber im Retro-Bereich. Also genau. Dementsprechend halte ich jetzt die Klappe.
Ja, ich habe auch nichts, wie gesagt, ich habe auch sonst wirklich nichts Großartiges mehr hinzuzufügen. Ich habe halt diese ganzen 2D-Ballerspiele, die liebe ich auch heutzutage immer noch. Es gibt auch wahnsinnig viele Titel, die ich jetzt gar nicht genannt habe, auf neueren Konsolen wie dem Saturn oder wie der Dreamcast. Die auch dann geht aber eher so ein richtig so Schmappes, Shoot'em-Bullet-Hell-Dinger. Da gibt es wahnsinnig viele. Ich müsste eins nochmal erwähnen, aber da ist mir jetzt der Name entfallen. Das ist so ähnlich. Oh Gott, habe ich das hier noch irgendwo? Nee, habe ich wahrscheinlich nicht mehr. Das ist auch so ähnlich wie Sky Shark. Man steuert so ein Propellerflugzeug und man kann dann Upgrades abgreifen. Das gab's halt auch für PlayStation und für Xbox und so weiter und auch für die, ich hab's vor allem auf der PlayStation Vita habe ich das gerne gespielt, aber mir fällt der Name jetzt gerade nicht ein. Aber da gab's diverse Spiele. Naja, und die ganzen Klassiker, wie ich eben vorhin sagte, was halt auch schön ist, ein R-Type auf dem Gameboy zu spielen oder meinetwegen auch wirklich so ein ganz stumpfes Space Invaders. Ich finde das immer noch toll, das macht mir immer noch Spaß und ich
verstehe
liebe an diesen Spielen auch wirklich diese.
Oder wie man heute sagt, fühle ich.
diese kurzlebig, dieses kurz mal eben hier, mal eben kurz, weil das geht bei solchen Spielen, mal eben kurz was zocken und dann macht man das Ding wieder aus und geht wieder, arbeitet wieder. Oder ich habe das Schöne an dem Gameboy ist, der liegt ja auch bei mir im Homeoffice dann wirklich immer direkt, wirklich in der Tastatur. Und wenn dann wirklich mal so ein Team-Meeting mal langweilig ist und man muss aber da anwesend sein, dann kriegt ja keiner mit, dann habe ich halt die Gameboy in der Hand und zockt dann eben irgendwie Tetris oder ein Space Invaders. Mhm.
Ja. Oh, jo. Ey, ich bin froh, dass ich durchgehalten habe mit guter Laune, aber mein Körper ist echt im Sack. Ich gehe jetzt direkt pennen, Danny. Und Zuhörer. Schafft.
Ja, ich werde auch direkt in die Falle fallen.
Jo, ich bin echt im Sack, du, ey. Ja, aber ich hoffe, ihr habt ein bisschen mehr Energie, noch hier über unsere Themen, bei unseren Themen mitzureden. Alte Ballerspiele oder die Themen, die davor waren. Ihr wisst noch, worum es ging. Ey, schreibt uns bei stuss@stussbechis.de oder in einen unserer
Discord-Channel. Auch gerne mal wieder ein paar Vorschläge raus. Ob wir noch mal irgendwas noch mal im Retro-Bereich beschnackeln sollen.
Ja, Wünsche, genau. Nennt uns Wünsche.
Wünsche. Es ist jetzt nicht so, dass uns die Themen ausgehen. Aber wir würden auch mal ganz gerne wieder so ein bisschen über was reden, was euch vielleicht auch interessiert. Und ich hoffe mal, dass die letzte Folge mit der Werbung nicht ganz so holprig rübergekommen ist. Aber ich bin etwas unzufrieden damit.
Ja, ist schwer, halt Video in Audio umzusetzen, ne?
Ja.
Ja, aber alles klar, mit diesen Gedanken trennen wir uns.
Piu, piu.
Wir gehen auseinander Wege. Piu, piu.